um das zu testen, ob das geht. Also die Patties sind, die Burger sind tief, ach Quatsch, die Spare Ribs sind tiefgefroren, ja. Was man halt so macht. Und wenn es halt mal wieder Not am Mann ist oder wenn es mal wieder Zeit ist, dann zieht man die einfach aus der Tiefkühltruhe und bereitet die zu. Und dann hat man da feines Fleisch.
Ich war heute auch einkaufen und ich habe ja keine so große Familie und dann wollte ich Sachen vorbestellen beim V-Markt, bei meinem, also wo ich wirklich immer einkaufen gehe. Und dann schaute ich mich so an, so, Herr Michalik, nein. 3 Rouladen und weiß ich nicht, 5 Wiener Würstchen haben wir am Mittwoch, auch nachmittags noch da. Sie müssen das nicht vorbestellen. Ja, okay.
In Ordnung. Also mein Metzger hat ja jetzt, da kam jetzt die Nachricht gestern, heute Mittag über Facebook, wo drin steht, ab sofort sind keine Bestellungen für Weihnachten mehr per WhatsApp möglich. Weil der hat... Also das ist schon ziemlich cool, da kann man bestellen per WhatsApp und dann schreiben die einem zurück, ja, jetzt ist es da und dann haben die so eine eigene Abholkasse, wo man nur mit Karte bezahlen kann und dann bringen die das raus, also es ist draußen im Freien dann tatsächlich, in so einem kleinen Campingtisch, dann stellen die das dahin, du kannst mit der Karte bezahlen und fertig.
Da unterscheidet
mach ich aber sich, natürlich nicht.
Da unterscheidet sich wieder Stadt und Provinz, weil bei Metzger hat eine Apotheke, wo man nur bar zahlen kann, weil das EC-Gerät natürlich nur nach innen geht. Aber dann kann man bei ihm an der Haustür, also an seiner Privatwohnung an der Haustür klingeln und dann kommt jemand aus dem Laden und bringt das Zeug vorbei, das man bestellt hat.
Ja, also die mussten, also der hat zum Beispiel, war einer der ersten bei uns in der Region, also zumindest wusste ich sonst keinen, der so einen Verkaufsautomaten hat, wo du halt 24 Stunden hinkommen kannst und wenn mit ihm redest, sagt er halt auch, mei, es ist halt, Personal zu finden ist jetzt auch nicht so einfach und die Öffnungszeiten, die halt jetzt mittlerweile die Menschen möchten, kann man halt nicht wirklich leisten in so einem kleinen Handwerksbetrieb und dann hat er halt einen Automaten draußen hingestellt und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass man am Sonntag, wenn man vom Baden heimkommen ist, gedacht hat, ach ja, so Grillfleisch wäre jetzt vielleicht auch noch was und dann lieber da als in der Tanke.
Nee, ist doch.
Ja, viel, viel lieber da. Das ist ja richtig, richtig, wir haben das auch in Pforzen, das ist so ein ganz, noch ein kleineres Kaff neben meinem kleineren Kaff, wo ich wohne. Da steht so ein Automädchen rum und da jetzt bei schönem Wetter kannst du da auch, wenn du hinfährst, auch mal so eine Viertelstunde rechnen, bis du drankommst.
Ja, ich habe ja heute wieder auch bei uns den lokalen Handel unterstützt und habe eine Schneehexe gekauft.
Das ist, was da musst ist du mir jetzt kurz helfen, das ist so eine... Ja,
Anfänger.
Das ist glaube ich schon, aber...
Das ist eine breite Schneeschaufel im Prinzip, doppelt hohe Schneeschaufel, wo man so quasi unter den Schnee reinfährt, dann so einen Berg auffährt und den dann nach hinten mehr oder weniger wegziehen kann, also dass man nicht alles mit der Schneeschaufel machen kann, sondern ist einfach eine große Schneeschaufel und unsere... Habe ich euch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ihr davon gesprochen habt, wir haben ja unsere Nordseite am Haus, habe ich angefangen zu dingsen, über den Sommer, wie ich Zeit hatte. Wir hatten da so einen alten Komposthaufen, so 3 Komposthäufen am Stück und die, ich glaube, also ich hatte, nachdem ich die ersten Pfosten, das waren dann so Pfosten, wo so ein Gitter dran war und dann hat man das so reingehängt, also nicht wie man es normal kennt, irgendwie so ein Holzgerüst oder irgendein Plastik singt, sondern das waren so fundamentierte Pfosten. Ich hatte, wie ich den ersten rausgehabt habe, hatte die Angst, dass irgendwie unser Haus da dran hängt, weil der Vorbesitzer ungelogen, also das waren ungefähr so ein 5 cm Durchmesser Alupfosten, so 1,10 m hoch. Und der ging 60 cm in die Erde rein.
Und also hast praktisch den halben Hang mitgerissen. Ja,
und das waren 8 davon. Na, stimmt, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also die mittleren waren doppelt. Wir haben von meinem Vater, der hat so einen Kran, wo man Motoren aus Autos rausheben kann, weil er eine Werkstatt hatte. Und die heben so 500 Kilo und ich hatte echt so manchmal Angst, dass der unter dem Gewicht zusammenbricht. Und um die Geschichte rund zu machen, hinter unserem Haus vorne hinzumachen, dass man sie in den Wertschöpfhof fahren kann, musste ich die ja irgendwie transportieren. Und so ein Pfosten hat halt so 150 Kilo gehabt und ich hatte keine Bock, den irgendwie zu tragen oder zu schleppen oder keine Ahnung was. Also habe ich den natürlich in die Schneehexe gelegt und damit unseren Hang runtergezogen und dann vorne rausgetan. Und dabei ist meine Schneehexe kaputt gegangen. Und deswegen brauchte ich eine neue. Ja, was man halt so macht, wenn man so ein Haus hat, gell, Stefan?
Im Lockdown, ja.
Aber jetzt muss man, also die Aufnahme läuft ja noch nicht, aber in welchem Ladengeschäft hast du das gekauft heute?
Nee, wir haben unseren Hardware-Guy, also der FX Osterberger in Obergünzburg, Grüße raus und große Werbung, der hat tatsächlich einen Bringdienst, also da rufst du an. Und ich habe halt gesagt, also ich wusste
so, bring mal mal Schneehexe.
Mir war eigentlich okay. Ehrlich gesagt nicht klar, ob Baumärkte dieses Mal offen sind oder zu. Also das habe ich in der Liste nicht gesehen, aber war natürlich so. Dann habe ich angerufen und gefragt, ob sie verkaufen. Dann hat sie gesagt, ja, verkaufen tun sie schon, sie bringen es halt vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bräuchte Schneehexe. Dann hat sie gesagt, ja, kein Problem, bringt sie vorbei. Sie hat halt eine von Gardena und eine so eine Metallwanne, wie ich schon gehabt habe. Und dann habe ich gesagt, die ist ja schon immer bockschwer. Dann haben wir uns unterhalten und dann zack, Gardena gekauft. Und dann kam sie 10 Minuten später, hat sie ausgeladen und hat mir noch den Danke, dass sie nicht bei Amazon kaufen, Bonus gegeben. Und dann, ja.
Schneehexe aber, to go.
Ja. Aber das ist eigentlich schon verrückt, wenn du mal denkst, dass das jetzt in Deutschland auch so unterschiedlich ist, dass die Handhabung. Ich habe da mal vom Media Saturn, hat da mal so eine riesen Auflistung macht, was in welchem Bundesland erlaubt ist und in was nicht. Und das ist quasi so, dass es Bundesländer gibt, wo eigentlich alles erlaubt ist, wo du sogar in den Laden reingehen kannst und an einem Schalter deine Ware bezahlen kannst. Und es ist halt, und dann gibt's halt noch Bayern. Und das
halt ja, oder Berlin, wo du halt nach Polen zum Einkaufen fahren kannst.
Aber nicht in Berlin einkaufen.
Aber nicht in Berlin einfahren kannst.
Ja, also ja, wobei, da haben's doch jetzt so ein Ding gemacht. Wo war denn das? Wo du, wenn du einmal zum Tanken rüberfährst, musst du danach 2 Wochen in Quarantäne.
Das wäre normalerweise immer Österreich genommen, wo es früher ja immer so billigen Benzin gab.
Also wenn du jetzt nach Österreich aus dem EU-Ausland einreist, musst du 10 Tage in Quarantäne.
Ja.
Tatsächlich.
Naja.
Da wär ich übrigens auch, wenn sich das Gesundheitsamt bei uns gemeldet hätte. Es gab am Freitag vor einer Woche einen Corona-Fall in der Kita von Sarah.
Oh.
Okay. Erzieherin an Corona erkrankt. Und dann große Hektik. Also Sarah war am Freitag noch in der Kita gewesen. Der Fall, den haben die irgendwann am Montag oder Dienstag gespannt. Mhm. Und dann haben sie halt alle angerufen und gesagt, ja, Gesundheitsamt meldet sich. Bleiben Sie zu Hause, bitte. Gesundheitsamt hat sich bis heute noch nicht gemeldet. Und hätten wir nicht, also würden wir unsere Kinderärztin nicht so gut kennen, die uns alle, also you, Sarah und mich, am gleichen Tag noch getestet hat, wüssten wir jetzt auch nicht, ob wir infiziert werden oder nicht. Also alle drei.
Du hättest doch auch ins Testzentrum gehen können, oder?
Ja, aber da musst du dir einen Termin geben lassen und der nächste freie Termin ist der 23.12.
Im Ernst? Mhm. Also wir hatten das vorletzte Woche, da kam der Valentin am Freitag mit Husten. Mhm. Oder hat halt Husten gehabt. Und dann haben wir das, da es am Freitag war, haben wir jetzt eigentlich nicht weiter drüber nachgedacht, weil wir Samstag am Wochenende eh niemand gesehen haben. Und dann war es Samstag, war es noch ein bisschen schlimmer. Sonntag ist dann so langsam wieder besser geworden. Dann habe ich am Montag, haben wir dann daheim lassen, Dienst oder Montagnachmittag habe ich dann versucht, einen Termin beim Testzentrum in Markt Oberdorf zu kriegen.
Ja.
Und hätte eigentlich 10 Minuten später einen bekommen.
Nee, also bei uns also, ein Kumpel, der in der gleichen Kita-Gruppe, dessen Tochter in der Kita-Gruppe, dessen Tochter in der Kita-Gruppe ist, der hat das über das Testzentrum probiert, der nächste Termin in der Gablons wäre der 23. gewesen.
Hm.
Das ist natürlich auch dann voll safe, auch so in Richtung Weihnachten und so. Mhm.
Aber wir haben in der Firma haben wir so Tests, so Schnelltests.
Ja, aber so ohne medizinisches, oder habt ihr medizinisches Fachpersonal?
Nein. Wir haben Tierärzte, aber.
Also ich, besser als nichts.
Das war bei meinem allerersten Corona-Test, weil ich kenne ja auch meinen Hausarzt gut, bin ich hingegangen und dann habe ich den halt machen lassen und dann zeigt er mir dieses Stäbchen. Also das hat er vorne ein Böppel und hinten ein Böppel und vorne in Rachen und dann hinten in die Nase. Dann kommt er aus der Nase wieder raus. Er so, Stefan, soll ich dir mal zeigen, wie weit ich das in die Nase reinbekomme? So, ja, mach halt. Dann hat er so ja, dieses Stäbchen genommen und so 10% nur weggenommen. So weit geht es dann dran. Das wusste er nicht als Arzt, dass es da hinten so weit reingeht, sagt er.
Nee, aber
der Mann ist irgendwie, der war bei der Bundeswehrarzt schon.
Also
der
weiß er zwar, wie lang so ein Finger, das zeige ich jetzt nicht. Nee, aber wir haben die von einem Arzt bekommen, weil wir halt, weil wir systemrelevant sind.
Ja.
Das ist so ein Schnelltest, den schiebst du in die Nase rein. Da ist also auch so eine Anleitung dabei. Der Arzt hat nur gesagt, idealerweise vorher kräftig schneuzen, dass quasi das Material in der ganzen Nase ist und nicht nur hinten. Dann nimmst du nämlich normalerweise erfahrungsgemäß einfach beim Reinfahren und beim Rausfahren schon so viel mit, dass es auf jeden Fall reicht. Und das ist auch nur für die Nase. Und dann hast du halt so eine Art Schwangerschaftstest, da ist so eine Lösung, das steckst dann rein, dann schüttelst du es ein bisschen und dann irgendwann zeigt es halt die Farbe an, ob positiv oder negativ ist. Also ich habe es jetzt nicht gemacht und um die Geschichte von vorher mit dem Testzentrum, ich habe da angerufen und habe gefragt, wie es denn ausschaut, muss ich denn kommen? Weil das war mir auch nicht klar, weil diese Schulregelung von wegen 24 Stunden ohne Symptome, dann geht's wieder oder sowas, die ist relativ undeutlich, was Symptome sind und was wie das Verhalten ist. Und dann hat er gesagt, also normalerweise, wenn er jetzt 4 Tage ohne Symptome war, sollte ihn einfach morgen nochmal daheim lassen und wenn dann wirklich nichts kommt, also kein Fieber oder keine Erkältung oder kein Halsschmerzen oder sowas, dann kann man wieder schicken und das haben wir dann auch so gemacht. Also
du hast aber bei dem Testzentrum angerufen und nicht beim Gesundheitsamt.
Nein, ich habe beim Testzentrum angerufen.
Da erreichst du nämlich keinen.
Ja, im Gesundheitsamt.
Da erreichst du niemanden. Never.
Dazu
ever,
kann ich euch mal lustige Geschichte vom Paul erzählen. Der hat Anfang Oktober war es, halt wirklich eine ziemlich heftige Erkältung gehabt, ja. Und uns war ja klar, ja, meine Erkältung ist halt so. Und bei ihm ist es so, der braucht schon immer 2, manchmal sogar 3 Wochen, bis er wieder vollständig symptomfrei ist, also bis er halt keinen Rotz mehr hat und so. Das ist halt früher halt so ganz typisch durchgehend von November bis März. Und dann haben wir halt gesagt, okay, für Schule ist das blöd. Das war dann am Freitag und am Samstag ist es dann ein bisschen schlimmer geworden. Und dann haben wir am Samstag gesagt, naja, komm, jetzt rufen wir halt mal bei der KVB, Bereitschaftspraxis, rufen mal an und fragen, was da los ist. Dann rufen bei denen an, sagen die, ja, müssen sie ans Gesundheitsamt wenden wegen Corona-Test und wenn die dann nicht helfen können, dann muss man die Bereitschaftspraxis kommen. Ja, jetzt versuch mal am Samstagvormittag jemanden im Gesundheitsamt zu erreichen. Das war eigentlich lustig. Dann habe ich da angerufen. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe gar nicht bei der KVB angerufen, sondern bei dieser 112 Nummer da.
So kassenärztliche Bereitschaft, glaube ich, ist das, oder? Sowas.
Nee, das ist die Corona-Hotline, keine Ahnung.
Ach so,
angerufen, dann haben die gesagt, erstens muss man beim Gesundheitsamt anrufen, weil nur die können das quasi machen, dass dann jemand vorbeikommt, weil das ist dann so, man darf dann nirgends mehr hinfahren, sondern da kommt dann jemand von diesem mobilen Team vorbei und macht das dann. Ich sag, ja, passt, brauchen wir nicht, ist keiner ans Telefon gegangen. Ja, dann Corona-Teststation. Damals war es so, getestet wurde nur montags bis freitags. Das Virus macht Urlaub am Wochenende, da gibt es nichts nicht. Und dann hat die gesagt, ja, dann soll man in diese Bereitschaftspraxis fahren. Dann sind wir in die Bereitschaftspraxis gefahren und dann stehst du da dran und dann heißen die, vor der Tür warten, also bloß nicht reinkommen und so. Und dann stehst du halt mit dem kranken Kind eh schon vor der Tür, super. Und dann kam irgendwann so nach 10 Minuten oder so eine Ärztin raus, die hat gesagt, ja, wir machen keine Tests. Also bei uns gibt's, also wir machen keine Tests. Und dann so ein bisschen in Rachen reingeschaut, ja, erkältet und so naja, man soll halt hier viel trinken, warm halten und so und sehr, ja, dafür habe ich jetzt am
schöner warmes Bier und so.
Dann habe ich die ganze Odyssee hinter mir, hab's Kind aus dem Bett rausgejagt, dass wir zur Bereitschaftspraxis fahren, die dann sagen, nee, es geht nicht. Ja, und dann haben wir versucht, online so einen Termin zu vereinbaren, dann wäre der nächste freie Termin am Mittwoch gewesen. Ich gesagt, naja gut, also wenn der jetzt am Mittwoch, das ist irgendwie auch blöd, weil mir ging es ja nur darum, ich weiß ja, dass, also ich habe ja gewusst, dass es nicht hat, aber es war halt so, Schule willst du halt eigentlich auch nicht so viel verpassen und du willst ihn auch nicht in die Schule schicken und dann kommen Lehrer, Mitschüler und alle sagen dann, hey, der hat der Corona und so, das ist ja übel. Ja, und dann haben wir am Montag dann tatsächlich beim Hausarzt, dann hat er gesagt, ja, ist kein Problem, kommst vorbei. Und dann sind wir vorbeikommen und dann hat er so einen Kittel anzogen, so einen alten, so geil. weißt du, da haben wir wirklich gedacht, also so schlimm kann es ja nicht sein, wenn der Hausarzt da kommt, so einen Kittel anzieht und sagt, ja, mach einfach. Und deswegen
so,
weiß
so
ich.
Mechaniker, auch, so ein Mechaniker overall.
Aber deswegen weiß ich auch, wie lang dieses Stäbchen ist.
Also, ja, das ist. Ja, das überrascht manche, wie klein doch unser Gehirn ist, wenn man das Stäbchen in die Nase.
Aber es gibt doch die Sperre, die hat doch irgendeinen so Namen, diese Sperre, dass man eben nicht ins Gehirn kommt mit dem Ding.
Ja, Nasenwand?
Nee, weiter, da oben ist ja nicht die Nasenwand. Das ist ja da weiter oben und da gibt's irgend so ein Ding.
Ja. Yeah. Ja, da gut, dass wir alle anatomisch gebildet sind und
genau.
Da gibt's noch so ein Ding.
Ding.
Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen mal mit der Sendung an, oder?
Moment. Bevor wir das tun, wollte ich euch noch kurz von meiner letzten Woche erzählen, weil die war ganz furchtbar und ich war wirklich ganz furchtbar krank übrigens, Michi.
Du bist aber schon länger krank gewesen, oder?
Also das war, also ich weiß nicht, was Sarah da aus der Kita mitgebracht hat. Wenn's kein, also Corona war es ja nicht, aber ich weiß, keine Ahnung. Also ich war jetzt zwei Wochen.
Die Aufnahme gestartet, ich hab's gehört.
Ich habe die Aufnahme schon vor einer Viertelstunde gestartet.
Ja, ja. Und Ju hat's dann auch noch erwischt, also meine Frau. Und was bei Ju noch zusätzlich dann dazu, also dann waren wir alle drei krank, was eh schon echt schwierig ist. Mhm. So launentechnisch. Was bei der Ju noch dazu kommt, zusätzlich ist blöd, dass sie ganz oft schlecht ist, weil wir im Juni noch einen Nachwuchs bekommen.
Echt? Hey!
Ja?
Hey! Glückwunsch!
Ja.
Glückwunsch!
Dankeschön! Also, alles gut, wir freuen uns, aber diese eine Woche war echt.
Was wird's denn? Wisst ihr schon?
Nein, wissen wir. Ja, bei ein Sarah Kind. Wusste man es ja auch nicht.
Ach so, stimmt, ihr wollt jetzt
gar wir werden nicht, uns ja? Da, nee, wir werden uns da wahrscheinlich auch wieder überraschen lassen.
Also alles in grün kaufen.
Aber ist das, wieso beim zweiten Kind, da musst du doch immer das auftragen, oder?
Egal, was ist das?
Das ist wirklich, nachdem Sarah auch die allermeisten Klamotten geschenkt bekommen hat, wird dann Brösel auch Klamotten geschenkt bekommen halt vom großen Kind dann. Oder?
Ja, ist so.
Aber das Gute ist, sie sind im selben Tonus. Ne? Also Sarah hat im Mai Geburtstag, das Neue dann im Juni. Also Winterklamotten passen und Sommerklamotten passen dann auch wieder.
Wer weiß.
Von daher. Bitte?
Wer weiß. Also ich hab Bekannte von uns, die haben ziemlich genau ein Jahr und zwei Monate oder sowas auch zwischen den einen Kindern und den anderen Kindern. Oh, also da, bei euch ist ja nicht so, ist ja dann, wie alt ist Sarah jetzt? Drei?
Zwei Jahre dann.
Zwei Jahre, genau, okay. Also ja, die hatten also
zwei Jahre im Monat.
Die hatten nur ein Jahr dazwischen oder ein gutes Jahr dazwischen. Und die haben dann als zweites Kind haben sie Zwillinge bekommen. Und,
ja, bitte nicht.
Das geschlechtergleiche Kind dieser Zwillinge ist so groß, ist so stark gewachsen, dass es jetzt das ein Jahr ältere Geschwister überholt hat.
Ach was.
Also die sind jetzt, wie alt sind die denn? 5 und 6 oder sowas? Oder 6 und 7? 6 und 7, glaube ich. Und die Kleine ist, oder ja, ist größer als das größere Kind. Also bei zwei
das
Jahren
passiert,
ist es
das
relativ
passiert bei uns.
Unwahrscheinlich.
Außerdem passiert das bei uns dann eher in die Breite, glaube ich. Das hat er dann noch ein bisschen auch proper. Also. Ja, ich hätte gern eine so eine Großsache bis dahin erledigt gehabt. Also entweder Pandemie oder das Aus.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das nicht für dich jetzt schon ziemlich anstrengend so mit Haus und
Zeug? Also Haus, wenn alles gut geht, gehen wir April, Mai rein. Das wäre dann genau richtig. Aber
hast du denn deine Shellys schon bestellt?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das ist jetzt gerade alles
das Wichtigste.
So ein bisschen runtergefahren.
Das Wichtigste ist doch Smart Home. Das
Allerwichtigste. Ja, dann sind wir jetzt ja schon wenigstens beim Thema.
Ja, eben.
Kaum 25 Minuten Aufnahme und zack,
war das was. Haben wir schon.
Ja. Ich werde das jetzt mal live einspielen, weil dann haben wir das nicht immer so zerstückelt.
In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur Technikblase, Episode 90. Diesmal wieder mit einem Gast, mit Martin Koper.
Hi.
Schönen guten Tag.
Hi. Hi, grüß euch.
Hallo. Ich bin auch wieder dabei.
Ja, ohne Michi geht's ja nicht. Ohne Michi können wir nicht aufzeichnen. Ohne dass Michi 20 Minuten bei Reaper rumbastelt, können wir auch nicht aufzeichnen. Also.
Ach, das war doch alles. Das war alles nur Show. In Wirklichkeit wollte ich nur wissen, wie lange ihr durchhält, bevor er sagt, alles scheiße.
Stefan müde.
So wie das letzte Mal oder das vorletzte Mal, wo Stefan einen Termin angesetzt hat zum Aufzeichnen und ich sitze so vor meinem Computer und warte so.
Scheiße, ja.
Und schicke ihm so, Stefan, 2 Tage später, nein, stimmt gar nicht, am nächsten Vormittag kommt so, du, ich bin eingeschlafen.
Ich bin's nicht gewohnt, mehr so lange wach zu bleiben. Das ist ganz komisch. Also ich kann mich mit Sarah teilweise hinlegen um 8, von nach 8, penne ein und dann penne ich halt irgendwie bis 4 oder 5 und dann bin ich wach.
Du brauchst einen Wecker.
Du brauchst einen Apple smarten Wecker.
Oder eine Apple Watch, wo dich deine Frau dann erinnern kann, dass du aufwachst. Nur deswegen habe ich dieses Ding.
Und du meinst, meine Frau ist dann noch wach um 10?
Ja, oder du stellst dann einen Timer.
Ja, oder rufst mich einfach an.
Das habe ich ja versucht.
Scheiße.
Ach, ja.
Oh, weia.
Ich habe meiner Frau eine neue Apple Watch gekauft. Um mal gleich.
Meine Frau hat sich auch eine neue Apple Watch gekauft.
Deine Frau hat sich eine neue Apple Watch gekauft. Ich habe gedacht, also dann hat die schon. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kriegst du von dir zu Weihnachten eine neue Apple
Watch. Nee. Wir schenken uns nichts.
Also nichts oder wirklich nichts?
Nein, wirklich nichts. Okay. Wir machen das schon seit Jahren, dass wir eigentlich sagen, wir schenken uns nichts und verschwenden das Geld lieber irgendwo geil im Urlaub. Ist jetzt halt auch nichts.
I hear you, 2020. Nein, meine Frau hat ja kurz vor Weihnachten auch noch Geburtstag und deswegen hat sie jetzt zum Geburtstag die Apple Watch bekommen, weil wir uns zu Weihnachten ja auch nicht schenken. Und sie hat so eine alte Apple, also eine relativ alte Apple Watch Series 2 gehabt. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ist das 4 Jahre oder so? Und sie geht ja relativ oft zum Sporteln, zum Laufen und so weiter raus und hat da immer keinen Bock, ihr Handy mitzunehmen. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, kriegt sie mal eine mit so LTE drin, dass sie halt auch mal so unterwegs telefonieren kann oder ich weiß, wo sie ist oder keine Ahnung was. Und da gab es dann so ein Angebot von dieser Apple Watch SE, dieser quasi Einsteiger-Apple Watch, aber halt neue Bauart und dann hat sie das zu Geburtstag bekommen. Anfang zu uns ist total begeistert. Und Leute, ich sag euch, es gibt nichts Beschisseneres, wie LTE an der Apple Watch einzurichten.
Also, warum?
Also das Ding ist ja, ich meine, Martin, du hast es glaube ich auch gerade hinter dir.
Ja.
Apple macht es einem da echt schwer, weil, also sagen wir so, wenn du sagst, Würstinger Sepp, ich zahle da auch 5 Euro im Monat, 10 Euro, 100 Euro im Monat für meine Apple Watch Konnektivität, dann hast du überhaupt kein Problem, weil dann gehst du einfach in diese App vom iPhone, du pairst die Watch, klickst da in deinen Account rein, bestellst deine Multisim, zahlst die 5 Euro im Monat und alles gut. Aber dazu brauchst du zwei Voraussetzungen bei der Telekom. Du brauchst einen Vertrag, wo du überhaupt eine Multisim gibt, wo es überhaupt eine Multisim gibt. Und wir hatten so einen Family Basic Vertrag für meine Frau. Da waren Gigabyte dabei und halt völlig ausreichend eigentlich für 5 € im Monat. Und da gibt's keine Multisim. Also habe ich gedacht, okay, holst du einfach so einen zweiten Family Basic Vertrag, weil der kostet ja nur 1 Fünfer im Monat, stellst dann auf eSIM um und packst die eSIM auf die Apple Watch. Dann hat sie zwar eine andere Telefonnummer, ist aber für den Anwendungszweck auch egal. Und da sagt die Telekom, nö, machen wir nicht. Beziehungsweise Apple sagt, nö, machen wir nicht. Weil die Apple Watch muss nämlich die gleiche Telefonnummer haben wie das Handy.
Ach, sonst können die sich nicht verbinden, oder was?
Nein, also sie lassen es nicht zu.
Ach, was?
Also dieser ganze Prozess von diesem Rollout von dieser SIM-Karte, also diese Installation von diesem eSIM-Profil auf dieser Watch, ist darauf ausgelegt, dass die Watch-App auf dem iPhone nur zulässt, wenn die Watch dann das gleiche Handynummer wie das iPhone selber hat. Und das ist total ödlig.
Aber dazu muss ich auch sagen, bei mir ist ja, ich bin ja vorbildlicher Ehemann, technisch unglaublich versiert und immer vorbereitet.
Was kommt jetzt, frage ich.
Jetzt pass auf. Ich habe gedacht, ich bin ganz besonders schlau und gehe mal mit der Telekom vorher, werde ich schon mal so eine eSIM bestellen, weil wenn man so eine eSIM bestellt bei der Telekom, dann ist man ja schon besser drauf vorbereitet, wenn die Apple Watch kommt. Weil ich ja nicht gedacht habe, dass das so toll ist. Also gehe ich mit der Telekom in den Chat, weil zuerst wollte ich anrufen, dann kam, ja, müssen Sie nur kurz warten und dann innerhalb von 37 Minuten ist ein Mitarbeiter für Sie da. Da habe ich so gedacht, nee, okay. Da habe ich gedacht, ja, die haben doch den Chat und da war wirklich eine nette junge Dame, unglaublich nett, hilfsbereit, also ob sie jung war, weiß ich nicht, aber sie war wirklich nett, hilfsbereit, alles toll, hat gesagt, kein Problem, ich bestelle Ihnen die zusätzliche SIM-Karte, weil ich wollte sie eigentlich online bestellen, aber online kann man nur Multisim bestellen und Multisim nur physikalisch. Kein Problem,
ja.
Ich bestelle Ihnen die eSIM als Zweitkarte, kein Problem, schicke ich Ihnen zu. Und natürlich, bei der Telekom scheinbar ist das der neueste Trend, immer danach und bitte, also hier Top-Bewertung wäre natürlich schon super für mich. Denke mir,
echt?
Ja, wirklich, ist echt so. Und zwar nicht nur per, also vielleicht kommt da später noch was dazu, aber nicht nur per Chat, sondern auch per Telefon. Also gut, ich mich schon gefreut, funktioniert alles wunderbar, kommt nach 3 Tagen die Brief von der Telekom, mache ich den auf, steht drin, hier, willkommen, Ihre neue physikalische Triple SIM. Der mir so, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Dann habe ich Michi gefragt, der sagt zu mir, ja, du brauchst eigentlich gar nichts, weil du gehst einfach mit dem iPhone dann in das Telekom-Portal, drückst auf gib mir alles und ich zahle 5 € dafür und dann war's das. Dann rufe ich bei der Telekom an, sag ja, also ich brauche die gar nicht hier, diese SIM und außerdem ist die physikalisch und ich wollte doch eine eSIM und das wollt ihr eigentlich gar nicht. Und dann sagt die andere nette, wirklich äußerst nette, freundliche Frau, sagt, ja, das ist gut, weil die Kollegin hat Ihnen weder eine Multisim noch eine eSIM geschickt, sondern sie hat Ihnen eine Ersatzkarte für Ihre normale SIM geschickt. Ja, aber das hat sie dann, aber muss man echt sagen, also man kann ja immer lästern über Telekom und klar, die haben auch sehr schwankende Qualität, aber es ist halt trotzdem so, dass die nette Dame dann mir innerhalb von 30 Minuten eine eSIM in meinem Kundencenter zur Verfügung stellen konnte und die habe ich dann natürlich auch nicht braucht, aber das war echt das war wirklich gut. Also
ich schieb da auch Apple den schwarzen Peter zu, weil wenn du nämlich, du kannst bei den Apple Watches ab der Version 7 oder ab WatchOS 7, kannst du dir als entkoppeltes Gerät quasi einrichten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel deinem Kind eine Apple Watch mitgeben willst oder deinem Vater, deinen Eltern oder sowas, weil die ja natürlich auch sinnvolle Funktionen für Senioren haben oder für Kinder, dann kannst du quasi sagen, wenn jemand kein iPhone hat, richte die Apple Watch für einen Dritten ein. Dann hat sie keine Verbindung zum iPhone oder zu einem iPhone, sondern ist einfach bloß ein autonomes Mobilfunkgerät. Und dann geht's wieder. Dann kannst beliebige eSIM draufspielen. Also das ist wirklich nur, wenn du es für dich benutzt, lässt Apple das einfach nicht zu. Keine Ahnung warum, weil sie denken, wenn der eine zweite Rufnummer hat, dann kommt der durcheinander oder keine Ahnung was. Man weiß es nicht auf jeden Fall. Ist das halt ein bisschen einschränkend schon wieder, was schon an der Stelle mich jetzt nervt, weil ich halt jetzt wenn nicht sich Rahmenbedingungen geändert hätten, über die ich gleich noch reden will, weil ich halt jetzt dann irgendwie 25 Euro für den Vertrag gezahlt hätte statt 10 Euro im Monat. Und das ist halt schon für was, wo ich eigentlich gar nicht nutze, weil ich dann quasi einfach so einen Magenta-Tarif für einen 20 kaufen hätte müssen und noch eine zweite ESIM dazu. Und das hat mich halt in dem Moment ziemlich geärgert.
Also, hast du es dann lösen können oder hast du in den schwarzen Peter gebissen oder
es kam dann ein Umstand dazu, der also ich kannte meinen Handyvertrag dann auf meinen oder beziehungsweise mit ins von meinem Arbeitgeber bezahlen lassen.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt einfach den Vertrag von meiner Frau als Hauptvertrag in diesem Family-Geschichte drin gehabt. Oder drin und damit, klar, jetzt zahle ich für den Vertrag halt irgendwie 25 Euro statt 10 Euro, aber dafür fällt halt einfach das mein Vertrag das raus und das ist natürlich dann auch schon was. Und da muss ich sagen, da auch wieder Hut ab vor der Telekom. Wir hatten beim Arbeitgeber, waren vier Handyverträge, die alle relativ alt sind und quasi nie in so einen Rahmenvertrag zusammengefasst worden sind. Also das waren einfach einzelne Verträge. Plus meiner, der ja eigentlich ein Privatkundenvertrag ist. Und ich habe mit einem Anruf bei der Telekom, das ungefähr 15 Minuten gedauert hat, habe ich die vier Verträge alle zusammen solide in den Rahmenvertrag bekommen, habe meinen Vertrag in diesen Rahmenvertrag bekommen und zwar so, dass ich weiterhin Vertragseigentümer bin oder Vertragspartner bin und quasi mein Arbeitgeber nur zahlt. Das heißt, ich kann mit der Rufnummer weitermachen, was ich will. Das ist halt so ein Ding, was Telekom jetzt anbietet. Und ich habe sogar einen Zugang in dieses Business-Service-Portal bekommen, wo ich einfach die Verträge einfach relativ einfach verwalten kann. Und es ist nichts hinten runtergefallen, es sind keine Karten gesperrt worden. Ich habe nichts zugeschickt bekommen, sondern es hat einfach funktioniert. Und zwar innerhalb von, glaube ich, wirklich einer Viertelstunde und dann nochmal 10 Minuten wartet, bis alle Aufträge abgearbeitet worden sind oder alles durch war. Und dann hat das alles wunderbar funktioniert.
Also ich hab schon das Gefühl, dass du bei Telekom, also ich habe keinen Telekom Mobilvertrag, sondern nur einen DSL-Vertrag. Ich habe schon das Gefühl, dass du da für den Service irgendwie ein bisschen mitzahlst.
Mhm.
Also die sind, finde ich, teurer. Oder die meisten Telekom-Angebote, glaube ich, sind teurer als die der Konkurrenz, aber habe ich jetzt auch immer wieder gehabt, dass Telekom einfach da auch am schnellsten reagiert oder am besten funktioniert dann auch. Also auch wenn Störungen sind, dass das relativ schnell gelöst wird und dass es dann nicht heißt, ja, also so übermorgen könnte dann mal der Techniker eventuell vor ihrer Haustür, an ihrer Haustür klingeln und sagen, sie waren nicht zu Hause.
Also, jein. Also bei Festnetz hatte ich da andere Erfahrungen dieses Jahr oder letztes Jahr, weiß gar nicht, wann meine Leitung umgestellt worden ist. Ich glaube, letztes Jahr war das schon. Da war es ja so, dass ich mir versprochen wurde, dass meine Leitung auf diese 140 umgestellt wurde. Und an dem Schaltzeitpunkt habe ich dann SMS bekommen von der Fritzbox oder eine Meldung bekommen von der Fritzbox, dass jetzt DSL abgekappt wurde, weil ich da so ein LTE-Fallback drin hatte. Also die benachrichtigt, wenn sich die Leitung quasi verschlechtert und sie auf LTE umstellt. Und das war's dann. Also es ist nie es ist kein DSL mehr angekommen an dem Tag. Und dann habe ich da angerufen und dann läufst du nämlich in so einen Scheißprozess rein. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammengekriegt. Also du musst auf jeden Fall eine Stunde warten, bevor du überhaupt an Second Level weitergereitet wirst. Also du rufst an, sagst, geht nicht. Dann kommen natürlich wieder diese üblichen Sachen, ja, stell mal deine Fritzbox aus, schalt die Fritzbox auf, setze zurück und so weiter und so fort. Und dann eine Stunde später kannst du dich nochmal beschweren und dann wird's aufgenommen und dann musst aber 24 Stunden warten, bevor der Techniker rausgeschickt wurde. Und das ist Prozess, wo du nicht durchkommst und nicht rauskommst und nicht mal, wenn deine verfluchte ganze Straße kein Internet hat und 50 Leute gleichzeitig anrufen und sagen, da stimmt was mit dem Internet nicht, habe ich es nicht hinbekommen, dass die vor einem Tag bei uns waren und die Leitung durchgemossen haben. Und
waren sie dann innerhalb eines oder nach diesem Tag dann wenigstens da?
Die haben dann, ich habe dann am nächsten Tag wieder angerufen und es waren noch nicht mal 24 Stunden, sondern es waren 18 Stunden. Und dann hat sie in ihre Liste reingeschaut und hat gesagt, oh, das stimmt, da wird was Größeres sein und hat dann tatsächlich innerhalb von 2 Stunden einen Techniker herbekommen. Aber das hätte sie den Tag vorher auch schon konnt, weil mein Nachbar, also beide Nachbarn, die ich kenne, haben angerufen. Und 2 Nachbarn weiter, habe ich mitbekommen, haben auch an dem Tag nochmal angerufen, weil sie einfach kein Internet hatten.
Aber Rauchzeichen gemacht, ich habe kein Internet.
Ja.
Aber ich finde, man muss da jetzt auch mal der Telekom zugutehalten. Was meinst du, wie viele Vollidioten da anrufen, die eben nicht so technisch versiert sind und wie viele Techniker da umsonst rausfahren, weil halt irgendeiner zu blöd ist, ein Kabel einzustecken? Und,
ja, aber dann stimmt aber auch das Management von den oder das Erkennen von so Zwischenfällen nicht. Also ich meine, es ist klar, wenn einer anruft, dann ist es klar, dass dann irgendwie heißt, ja, jetzt lassen wir mal einen Tag warten, weil vielleicht turning off and on again und alles ist gut, dann passt vielleicht wieder. Oder die booten mal schnell die Netzstelle durch oder sowas, alles schon nicht. Aber wenn halt wirklich an einem Knotenpunkt in einer Straße 4 Leute mindestens anrufen, dann müssen die erkennen, dass da irgendwas Größeres ist und können dich nicht vertrösten auf, ja, jetzt warten sie mal 24 Stunden. Also
ich hab da mal so einen Fall gehabt, also bei mir ist auch mal das ausgefallen und da war ich schon bei der Telekom und das war echt total super. Der Techniker hat das alles durchgemessen und dann irgendwann hat er mir seine Handynummer gegeben, hat gesagt, ich soll da anrufen und dann habe ich da angerufen und hat gesagt, ja, er steht jetzt vorm Haus und er misst jetzt vom Kasten weg und beim Kasten ist noch alles gut und wenn es bei mir oben jetzt nicht ankommt, dann ist es jetzt so, er würde mir empfehlen, vielleicht nochmal alles durchzugehen, weil wenn er jetzt hochkommt, dann kostet es Geld.
Yeah.
Und dann, da verlangen die irgendwie, ich glaube, 100 Euro kostet der Störungseinsatz, yeah, wenn die Telekom nichts dafür kann. Und er hat quasi gesagt, also ich stehe jetzt unten in deinem Keller, da ist noch alles gut, bei dir oben nicht. Das war echt super. Also ich habe mit den nur gute Erfahrungen. Und ich meine, dass im Callcenter mal sowas schief gehen kann, kann dir überall passieren, aber du bekommst wenigstens jemanden hin und ich bin einfach ein wahnsinniger Freund von diesen Chat-Funktionen und mal kurz nachfragen und Telekom hilft und so und das ist,
ja,
also ich bin schon zufrieden und Stefan, ich würde dir zustimmen, man bezahlt den Service etwas mit, aber mir ist es das wert.
Ja, ich meine, ich habe eh keine Alternative.
Ich hatte ja lange Zeit, bevor ich zur Telekom gewechselt bin, einen anderen Anbieter, der jetzt nicht mehr so heißt, wie er damals hieß.
Fängt
er
mit
hieß,
V von, an und hört von, mit Odafone auf?
Genau, und jetzt von Odafone übernommen worden ist. Und damals war das noch mit einem K und einem D.
Das sind die allerschlimmsten gewesen.
Ja, jetzt pass auf. Das war ein Wochenende, an dem ich Dienst hatte, bei All-In damals noch. Und da hat einer, da ist einer mit dem Auto über so einen Verteilerkasten drüber gefahren. Also der ist da halt rein, klack. Und dann hat er, wie das halt so ist, dann im ganzen Umkreis keiner Internet und auch keiner Fernsehempfang. Und ich habe da natürlich dann sehr schnell angerufen, weil es war ja auch Homeoffice bei All-In. Und ja, müssen wir prüfen. Und dann habe ich halt 2 Stunden später nochmal angerufen. Ja, müssen wir prüfen. Und eine Stunde später habe ich dann echt die Polizeimeldung bekommen. Ja, da ist irgendein Senior in so einem Verteiler. Und dann kam es mir erst so, hey, Moment einmal. Das könnte doch, und es war bei mir hier um die Ecke, bin ich da vorbeigefahren, habe nochmal bei Odafone angerufen. Er hat gesagt, ich glaube, da ist was. Er hat gesagt, also Sie haben jetzt da schon mehrere Störungsmeldungen, Sie müssen aber gucken, wie Sie es machen. Und ich habe dann alles halt über Tethering gelöst und war dann irgendwann noch mit dem Auto unterwegs und dann sehe ich da 3 so Hansel an diesem Verteilerkasten arbeiten und habe halt angehalten und gefragt, ob sie einen Kaffee wollen. Und die waren eh schon total pissig anscheinend, weil die nicht von der Zentrale Bescheid bekommen haben, also von dieser Kabel-Deutschland-Zentrale damals noch, sondern irgendwie dann auf Eigeninitiative da rausgefahren sind, um das noch zu, also dass da irgendwie
wahrscheinlich haben
dieser halbe Block in Neugablons Fernsehen hat.
Wahrscheinlich haben die da gewohnt und waren eigentlich selber.
Da habe ich gesagt, komm, bin ich echt noch irgendwie so in so einem Café, die hatten ja damals noch offen, ist da ein bisschen her schon, gefahren und hab den in den Regen raus drei Kaffee rausgestellt, weil das war echt richtig eklig. Also so wie sie es mir erzählt, das weißt du ja dann auch nicht, aber die haben erzählt, also wären die jetzt nicht selber da rausgefahren, dann hätten wir halt drei Tage einfach, weil es übers Wochenende halt auch war, kein Internet und kein Fernsehen gehabt.
Ja. Und das ist bei uns aber tatsächlich mal passiert. Also jetzt mal ohne Schmarrn, bei uns ist das passiert, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, das muss am 27.12. gewesen sein, hat der Bagger so ein großes Kabel durchtrennt, also so ein ganz viel Kabel.
Welcher Bagger, der was auf sich hält, baggert am 27. Dezember überhaupt?
Muss ich mir vorstellen. Nein, das war bei uns, da haben sie jetzt noch so ein neues Studentenwohnheim gebaut, und so, also da war vorher nichts, und dann hat er da eben halt losgebaggert und dann hat er halt mal so ein richtig dickes Kabel rausgebaggert. Und Scheiße. Dann, ich meine, wir hatten das ganze Jahr, natürlich das restliche Jahr, dann kein Internet mehr. Und also ich stelle mir das dann immer vor, jetzt muss man überlegen, da gibt es irgendwie so vielleicht auch Senioren oder irgendwas, die kannst du an Silvester nicht mal anrufen, nur gutes neues Jahr wünschen, weil halt einfach, die haben kein Telefon, die haben also gut, Internet haben sie vielleicht nicht, aber sie haben kein Telefon, die haben kein Kabel, die haben gar nichts. Okay. Ist einfach, ist echt, wir sind einfach viel zu abhängig.
Weißt du eigentlich noch, Martin, als wir noch gemeinsam gearbeitet haben und unseren Daily gehabt haben, wo immer direkt an dem Bild in Teams gesehen hast, wer bei Kabel Deutschland ist und wer bei der Telekom?
Also jetzt kann, also momentan trifft es ja bei uns nicht mehr zu, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Teams ist gerade echt so die Hölle, dass mehr als 2 Frames pro Sekunde kriege ich gerade nicht.
Nö, das geht eigentlich.
Boah, ist echt fürchterlich.
Aber wir machen es auch immer, wobei ihr macht es ja auch um 10, oder?
Ja.
Also so ab 2 geht es bei uns eigentlich nicht mehr, aber davor.
Naja. Ja, vielleicht liegt es auch an meinem Rechner. Ich brauche unbedingt so ein M1 MacBook.
Ja.
Unbedingt.
Jetzt gehen wir erstmal noch, jetzt schließen wir noch meine Vodafone-Anekdote ab von meinem Schwager. Bitte. Der in einem Neubaugebiet gewohnt hat, wo die Gemeinde quasi Vodafone bekniet hatte, Kabel zu legen, um Internet zu bekommen. Dann hat irgend so ein LKW auch den Verteilerkasten mitgenommen. Dann kam am nächsten Tag ein Techniker, hat sich das angeschaut. Dann ging er wieder, ohne was zu tun.
Hat gesagt, ist kaputt.
Ja, Sieht hat man. Gesagt, ist kaputt, hat ein Bild gemacht, dann hat es irgendjemand geschickt. 2 Tage später hat sich Vodafone gemeldet und hat alle eine Kündigung rausgeschickt an alle, die an den Verteiler dranhangen. Und das Geile war, dass in dem Wohngebiet, also das war so ein Block mit, keine Ahnung, 15, 20 Häusern, die hatten nichts anderes. Und da stehst dann echt da. Und dann hat irgendwie die Gemeinde auf eigene Faust irgendwie tatsächlich wohl Tiefbauarbeiten gemacht, dass an den Verteiler von der Telekom eine Leitung hinkommt. Und dann waren das Gott sei Dank so Leerrohre verlegt in die Häuser und haben dann irgendwie Kupfer eingezogen oder Glas. Naja, es ist immer noch Kupfer leider. Und haben nochmal Kupfer eingelegt, dass diese Korkkabel rauszogen und quasi Kupferleitungen reinzogen, ganz normale, dass die zumindest irgendwann dann nach 2-3 Wochen mal wieder Internet hatten und Telefon. Aber das ist schon so ein Ding, wo du denkst, Alter. Naja,
verrückt.
Aber M1 Max, ich glaube, wir müssen mal in die Sektion, wir müssen mehr über Max reden, einsteigen.
Nachdem ich glaube, Stefan und ich wollten unbedingt auch nochmal über das Thema PC-Gaming und Hardware sprechen, weil das ist ja auch ein Thema, das gerade unfassbare, also vielleicht kommen wir danach nochmal drauf, weil das nervt mich jetzt seit 3 Monaten.
Stefan,
ja.
Du als PC- und Windows-Nutzer,
ja.
Ist bei dir das Thema M1 Max angekommen?
Nein.
wirklich überhaupt nicht? Also
sind es die selber produzierten?
Genau.
Doch, ist mir mal durchgeflattert.
Also,
aber hat mich jetzt nicht so mitgerissen, das Thema, bislang.
Also ich habe ja, es gab ja mal so vor, was waren das, 15 Jahren oder so, gab es ja mal, naja, das muss schon älter sein, 20 Jahren wahrscheinlich, gab es diesen Bunny-Spot. Ich glaube, der gehört inzwischen zur Grundbildung, wo dieser den Werbespot von Apple, wo so ein, also Bunny, diese Intel Reinraumanzüge nennen sich Bunnies. Und da ist okay. So ein Typ in so einem Interreinraumanzug, der so vor sich hin tanzt und dann kommt so ein Sprecher und so komplett verbrannt ausschaut, also Rauch, Brandflecken und Rauch, Artefakte im Gesicht hat. Und dann kommt so ein Sprecher im Hintergrund: Apple Computer would like to apologize for toasting the Intel Bunny, the Intel Pentium Processor here in public, but the fact remains. Also auf jeden Fall so quasi darauf angespielt, dass diese Power-PCs doppelt so schnell sind wie alle Intel-Prozessoren.
Okay.
Und Apple hat ja vor halben Jahr im Juni auf der Worldwide Developers Conference angekündigt, dass sie Intel den Rücken kehren und ihre eigenen Chips, die sie ja für iPhone, iPad und so weiter verwenden, in die eigenen Rechner einbauen, also in die Macs einbauen wollen. Und da kam jetzt vor einem Monat, gab es eine Keynote, wo eben angekündigt wurde oder beziehungsweise auch schon vorgestellt wurde, die erste Reihe von diesen eigenen Macs, die nennen, die erste Reihe von den eigenen Chips, die nennen sich M1. Und die sind gekommen für ein MacBook Air, ein MacBook Pro, in Anführungszeichen Lite, also quasi das Einsteigermodell von den MacBook Pros und der Mac Mini. Und die ersten Tests sind jetzt ja reingerauscht, wo alle sagen, es ist abnormal, was da für eine Leistung zur Verfügung steht und wie wenig, also vor allem wie wenig dieses Ding heiß wird bei der Leistung, wenn der Leistung abgerufen wird. Mhm. Und ja, im Prinzip halt einfach so diese Ansage, es gibt ein paar Tests, wo jemand zum Beispiel Lightroom drauf geworfen hat oder so 8K Video Rendering oder sowas. Und das waren echt so Augenöffner, wo man sagt, hey, dieses Ding rechnet 8K Video, natürlich nicht auf Dauer, ich meine, das ist immer noch ein kleiner Chip, aber so Single-Core-Performance und bis halt mal jetzt beim MacBook Air halt die Temperatur so weit hochgeht, dass es dann doch irgendwann mal in so eine Sicke reinkommt, rechnet schneller als ein aktueller Mac Pro für irgendwie $15,000. Und ja, da ist jetzt so ein bisschen so in meiner Blase so ein bisschen so eine helle Aufregung, wo halt auch die Frage gestellt wird, was macht Microsoft? Also wie schaut es mit Windows aus? Oder wie schaut es überhaupt mit den PC-Herstellern aus? Weil die haben ja im Prinzip so diese Fixierung auf Intel und AMD, also auf diese x86-Architektur schon relativ hart in der DNA drin und schaffen es die quasi die Kurve zu kriegen und jetzt mal zumindest irgendeine Antwort zu finden auf dem, was da gerade vor sich geht. Weil von Intel ist, glaube ich, nicht viel zu erwarten in der Hinsicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist Intel nicht so ein bisschen auf dem absteigenden Ast? Also wenn ich mir so jetzt die Windows-Blase anschaue mit den neuen Ryzen, AMD Ryzen-Prozessoren, dann stehen die ja eigentlich auch immer durch die Bank weg weit über den Intel-Chips. So.
Ja, also ich glaube, es ist schon nochmal eine technologische Frage. Also bei diesem M1 ist es natürlich schon so, dass viele der Benchmarks und viele der Sachen, die da im Rendering getestet werden und so, natürlich sehr spezielle Anwendungsgebiete sind. Also nicht speziell, sondern es sind schon Anwendungsgebiete, die halt viele Leute nutzen. Aber ich weiß jetzt momentan, also das wird jetzt mit Sicherheit noch kommen, aber die haben halt momentan nur quasi der große ist ein 8-Core, der kleine ist glaube ich ein 7-Core mit 4 Performance-Cores und 3 oder 4 diesen Energieeffizienz-Cores. Und also ich glaube in so einem Arbeitsumfeld, also in so einem, keine Ahnung, Multi-Monitor-Setup, das war ja am Anfang schon so die Frage, ob die das überhaupt unterstützen. Ja, nein, da gab es ein bisschen... Also weil externe Grafikkarten offiziell nicht mehr unterstützt werden und so, da gab es ein bisschen Sachen, die einfach nicht ganz klar waren. Aber für den ersten Wurf, und das muss man eigentlich, also finde ich noch viel stärker hervorheben, für den ersten Wurf ist es wirklich total beeindruckend, was Apple da gemacht hat. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in einem normalen Arbeitsanwendung, also Intel ja momentan sowieso, sagen wir mal, ein bisschen schwach dran ist, aber ich glaube, dass du momentan in der Multicore Effizienz von Ryzen, da bin ich mal gespannt, wann die Großen da jetzt umschwenken und sagen, also mit Intel, das ist halt gerade echt ein bisschen schwierig, ist halt technologisch schwierig, die haben halt den Absprung auf den 7-Nanometer-Prozess, glaube ich, den haben die
relativ... Die sind, glaube ich, nur bei 14. Also ich glaube,
ja, genau, die haben den noch nicht durchgeführt, ja, und die anderen sind ja schon bei 7 Nanometer und das scheint ein riesiges Problem zu sein. Und wenn ich jetzt schon höre, dass der 11.900K, der neue Prozessor, quasi von 10 auf 8 Core geschrumpft ist, weil sie sonst leistungsmäßig nicht machen wollen, aber die Single Core Krone sich wiederholen wollten, ist halt alles so, ja. Das also, ist halt, wir hatten das ja schon mal, wenn ihr werdet euch erinnern, das gab es immer mal wieder, wo eine Firma mit sehr großem Vorsprung sich ausgeruht hat und gesagt hat, ja, was soll uns passieren, wir sind eigentlich, wir sind eh die Besten, also kann ja nichts passieren. Und dann kam halt jemand und hat halt so schnell überholt, und in den Medien, in denen ich mich in der Blase, in der ich mich so befinde, geht man jetzt mal nicht davon aus, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren da überhaupt irgendwas zu holen ist.
Das ist auch so was ich nicht verstehe, was da gerade bei Intel passiert. Ich meine, die hinken jetzt seit 6 Jahren in der Produktion hinterher. Also vor 6 Jahren war, glaube ich, so das erste Mal, dass Chiphersteller auf diesen 12 Nanometer Prozess eingestiegen sind, wo irgendwie Intel nur bei 17 oder 18 oder irgendwie so eine relativ hohe Zahl war. Und dann haben sie irgendwie angekündigt, ja, wir schaffen es bis in 2 Jahren unter 10 zu kommen. Das haben sie nie geschafft. Die hängen immer nur auf irgendwie 14 rum oder sowas. Und die anderen Hersteller laufen halt wirklich links und rechts vorbei. Es heißt jetzt überhaupt ein AMD, es heißt aber auch irgendwas wie Broadcom oder sowas, die auch diese System on a Chip herstellen. Also diese komplette Prozessor Riege läuft ihnen gerade davon in der Herstellung. Und das ist ja was, wo ich einfach nicht verstehe, wo jetzt da das Problem bei Intel ist, nachzuziehen. Ich meine, diese, wenn es 5 machen und einer nicht, dann ist wirklich die Frage, wissen die anderen was so Intellectual Property ist, dass Intel da nie draufkommt, wenn sie nicht mit der Nase drauf gestoßen waren? Oder hat Intel wirklich einfach nicht begriffen, um was es da überhaupt geht? Und das wundert mich einfach, weil so ein Riese wie Intel, der ja wirklich einen Markt jetzt fast 20 Jahre, 25 Jahre dominiert hat, wahrscheinlich nur länger. Also ich kann mich nur erinnern, so als ich angefangen habe mit Computern, waren es die 286er, da kamen ja bei den 386er die ersten AMD-Klons raus. Und damals war es ja schon so, da gab es irgendwie ein Intel 386 und ein AMD 386, also 33 Megahertz. Megahertz? Ja, Megahertz beim Intel und 40 Megahertz beim AMD. Die waren aber nur komplett identisch vom Instruction Set. Also die waren einfach austauschbar. Und der war sogar nur günstiger. Und da war es schon so ein Thema. Dann hat der Intel mit den i-Prozessoren relativ stark aufgeholt oder auch wieder so ein bisschen den Benchmark gesetzt. Und jetzt aber seit 6, 7 Jahren einfach hinterherlaufen.
Naja, das würde ich nicht so sehen. Also die Single-Core-Performance war bis zur Ryzen 3000-Serie war Intel immer vorne. Also in der Performance-Ding immer vorne. Natürlich nicht, wenn man irgendwie Effizienz, Preis, Leistung und so weiter sieht, dann nicht. Aber AMD hat eigentlich mit dem Ryzen 3000 wirklich überholt. Vor allem, also da gab es ja so 3600, der absolute Brot- und Butter-Prozessor, der aber halt für alles so gut geeignet war, dass du das halt wirklich für alles einsetzen konntest. Wobei man aber halt also grundsätzlich sagen muss, für was benutzt man denn das tatsächlich heute noch? Also jetzt, wenn man mal sieht, im Vergleich, also wenn man jetzt mal in den Haupttreiber der CPUs geht, das ist meiner Meinung nach immer noch Gaming und Cyberpunk und Co., die da richtig treiben. Und wenn wir jetzt halt davon ausgehen, dass jetzt halt Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, 1.000 Euro für eine Grafikkarte ausgeben, aber die CPU bleibt halt trotzdem, die kostet halt nicht mehr als 300, 400 Euro, dann hat sich das Verhältnis so stark verschoben, dass ich glaube, das ist einfach Prozessor, die sind mittlerweile alle so gut, aber die sind kein Bottleneck mehr.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, Gaming, ja, aber es gibt da schon noch sehr, 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 sehr rechenintensive oder sehr, sehr kernintensive Anwendungen, wo du dann auch nochmal
spielst, Teams, oder?
Glaube ich.
Teams und Slack?
Multi-Programm-Zeug, ja. Also wenn ich jetzt Teams auf, also jetzt auf meinem Privatlaptop irgendwie Teams aufhab und ein Video rausrender und gleichzeitig noch Lightroom aufhab, dann naja.
Ja, aber Martin, du hast vorher gesagt, wenn man mal von der Effizienz absieht, und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo Intel wirklich versäumt hat. Also ich meine, dass jemand herkommt und mit Rechenpower um sich wirft und Intel mal performancemäßig überholt, das war, glaube ich, nicht so das Thema. Aber dass zum Beispiel Apple einfach in dieses fucking iPhone keinen Intel-Prozessor reingebaut hat, sondern irgendwas anderes, weil sie gesehen haben, dass sie mit dem Akku halt nicht über den Tag kommen, wenn sie einen Intel-Prozessor drin haben, und Intel das nicht mal als Weckruf genommen hat und zum Sagen, wir müssen einfach mit diese Prozessoren effizienter machen, dass wir und Gaming ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob Gaming so der Geldtreiber ist, wenn du siehst, wie viele mobile Geräte momentan rauskommen.
Nein, ich glaube, das ist nicht der Geldtreiber, nee. Aber der Technologietreiber, das ist, also ich glaube, es gibt mehrere Ansichtspunkte, die man da betrachten muss. Das eine ist natürlich der reine Performance-Ding. Also jeder will die Krone haben, jeder will der Schnellste, der Beste und jeder will den Längsten haben, das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich ganz andere Anwendungsgebiete, die noch viel stärker sich verändert haben als die reine CPU-Geschichte. Mhm. Jetzt geht mal zurück, du hast vorhin selber gesagt, da gab's einen mit 33 MHz und einen mit 40 MHz. Mhm. Als vor 20 Jahren, als wir mit dem Zeug angefangen haben, oder noch länger, da gab es nur eine Währung, die heißt Megahertz. Hm. Ja, das ist mittlerweile völlig egal, das interessiert niemanden mehr. Also wir reden hier nicht nur von CPU, sondern das muss halt alles zusammenpassen. Wir reden von PCI Express Lanes und von Gen 4 SSDs und NVMEs und alles mögliche. Das muss halt alles aufeinander abgestimmt sein. Und das muss halt wirklich dann alles passen.
Und da glaube ich
auch. Dann ist die CPU halt ein Teil.
Genau. Und da glaube ich auch, dass da einfach Apple momentan dadurch, dass sie halt dieses geschlossene System haben, einen ganz anderen Hebel haben. Weil wenn die sagen, ich meine, wenn man diese Keynote da gesehen hat von der Vorstellung von dem M1-Chip, das ist alles Closed Shop. Da gibt's keinen Speicher mehr, der extern läuft. Da gibt's gibt's die GPUs nicht mehr, die extern laufen. Das ist jetzt momentan vielleicht auch ein bisschen systembedingt, weil sie halt das aus dieser iPhone-Schiene entwickelt haben oder extrahiert haben. Aber du hast halt einfach durch das, was man früher belächelt hat, dieses Shared Memory, hast du halt einfach ganz andere Performance-Möglichkeiten zum Zugriff auf die Grafikkarten und ganz andere Geschwindigkeiten auch beim Zugriff auf den Arbeitsspeicher. Und vor allem halt auch durch die, ich glaube, die sind bei 5 Nanometer sogar bei dem M1, dadurch hast du halt auch ganz andere Performance-Dinger. Und das wird, glaube ich, so eine Währung sein, die mal abseits jetzt von so Extrem-Computing auch was ist. Ich sitze hier auf dem Sofa, habe das Laptop auf dem Schoß und mir brennt echt fast die Oberschenkel weg, weil Teams läuft und so eine Aufnahmesoftware. Und wenn ich dann sehe, dass mein Akku, wenn ich jetzt nicht am Strom wäre, wahrscheinlich in 2 Stunden durch wäre, wenn neben mir der mit einem 1.000 Euro Laptop und meiner kostet 3.000 Euro irgendwie mal 6 Stunden durchhält oder 8 Stunden durchhält bei der gleichen Belastung und das Ding einfach kalt bleibt, das ist eine Währung, wo ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf. Und
ja, aber es ist halt nur ein.
Ist das jetzt?
Und das fertig zu machen. Alle Tests, die ich jetzt bis jetzt gelesen habe, für täglichen Bedarf, also sprich, es gibt ja so verschiedene Cluster. Du hast so das Thema Office, Browsing, Teams ist eigentlich fast überall inzwischen dabei. Office, Browsing, Teams, vielleicht ein bisschen Slack oder so weiter. Da schlägt auf jeden Fall der M1 alle Prozessoren um ihn rum einfach mal windelweich. Dann gibt es das zweite Cluster, Videobearbeitung. Entweder in dem kleinen Umfeld, wo man halt mal so kleine Clips schneidet, so Stefan wie jetzt bei euch zum Beispiel, da läuft Premiere auf dem, als es noch nicht M1 gerechnet wurde, sondern als es quasi drunter nur eine Emulationsschicht war, dass eine Intel-Version von Premiere auf dem M1-Prozessor läuft, hat Premiere wesentlich schneller gearbeitet als auf dem besten MacBook Pro, das so rumlief. Und das war auch ein i9 8-Core und so weiter. Also da bist du echt in einem Dings unterwegs, wo du nicht mehr sagen kannst, das ist jetzt ein Chip für Einsteiger. Also auf jeden Fall nicht von der Rechenleistung. Und ich glaube, dass das so ein Ding ist, wo wir hoffentlich, und ich bin da frohen Mutes, vielleicht jetzt im Frühjahr dann auch noch sehen. Die anderen Geschichten, wo du gesagt hast, Martin, das Thema Multibildschirm, das Thema zusätzliche GPU-Leistung, wo vielleicht noch mehr zum Holen ist. Da werden sie hoffentlich weiterarbeiten und man hat jetzt schon die ersten Gerüchte, sprechen ja von einem 32-Core-GPU in einem großen Chip, eventuell sogar ein 64-Core-GPU in einem vielleicht 1X oder 1Z oder wie er heißt, keine Ahnung was, wo dann die großen Laptops dann auch wieder, keine Ahnung, 6K-Displays oder sowas ansprechen können.
Aber man muss halt mal überlegen, du hast jetzt hier, Willi, nochmal, was du vorhin gesagt hast, dass du findest es total super, dass der Speicher quasi on die ist mit dem Prozessor. Das finde ich ganz, ganz großen Unfug, weil das einfach nur dafür sorgt, dass du dich am Anfang schon mit den teureren Varianten beschäftigen musst, weil dir danach einfach der Weg komplett verbaut ist. Das finde ich unglaublich nervig, weil sich Anforderungen von Anwendern auch ändern. Also ich kann am Anfang jetzt sagen, ja, 8 Gigabyte reicht mir echt locker aus. Nur irgendwann, wenn es mir dann nicht mehr ausreicht, dann kann ich das Ding in die Tonne treten. Und das finde ich ganz besonders ekelhaft. Und ich finde, gerade mit den aktuellen Technologien, wie Speicheranbindung funktioniert, und man könnte jetzt ja auch zum Beispiel, DDR6 oder DDR6X ist ja verfügbar. Also wenn es um die reine Geschwindigkeit geht, das kann ja das Thema sein. Das ist meiner Meinung nach nur Geldmacherei. Und ich liebe Apple für alles, was sie tun, aber die Preispolitik und das hat sich jetzt gerade bei dir so angehört wie, ja, für die High-End-Laptops, die kostet mal dann 3.000 Euro und so. Ich finde das halt irgendwo hat das für mich einfach auch eine Grenze. Und zwar wäre ich nicht bereit, so viel zu bezahlen, dann würde ich lieber ein stationäres Gerät haben wollen, wie man zum Beispiel auch merkt, dass der Mac Mini, der M1 Mac Mini ja nochmal schneller ist als der mobile, dann hätte ich lieber ein stationäres Gerät und ein leichteres, leichtgewichtigeres Laptop-Gerät, als mir so ein teures Laptop hinzustellen, wo ich so mich dann irgendwann limitiert fühle.
Also
Stefan, beim Speicher, wie siehst du denn aus der Windows-Welt? Ich meine, für aus der Windows-Welt war Aufrüsten immer quasi an der Tagesordnung. Also man musste ja immer, weil die Software und die Hardware halt irgendwann nicht mehr miteinander konnten so gut.
Richtig. Ich versuche das dann eher aus Anwendersicht, weil also ich bin ja was die Thematik betrifft lang nicht so weit drin wie ihr, deswegen habe ich mich auch gerade charmant zurückgehalten. aus Anwendersicht finde ich's immer schwierig zu beurteilen, so im Sinne von was brauchst du und was willst du haben. Wenn es jetzt Mobilgeräte sind, allein wenn ich mir denke, meine Frau, die auch viel am Smartphone ist zum Beispiel, hatte bis vor 4 Monaten ein Smartphone, das 4 Jahre alt war und das war langsam. Wenn ich das in die Hand genommen habe, da habe ich schon einen Vogel bekommen, einfach weil die Apps langsam aufgegangen sind. Für sie war das aber jetzt gar kein Problem, das war halt irgendwie gewohnt. Deshalb denke ich, dass es wichtig ist, dass praktisch für alle Anwendergruppen ein entsprechendes Gerät verfügbar ist. Und wenn Michael sagt, 3.000 Euro für so einen Laptop, finde ich das schon, also es ist zwar dann die obere Grenze, aber das ist schon hart. Selbst wenn es ein Profi-Gerät ist, was ich spannend finde. Und das wäre jetzt auch wiederum meine Frage an euch. Wenn Apple mit den Chips so weit ist, und Apple ist ja ganz gerne mal Vorreiter bei Technologien, die dann auch adaptiert werden, ist es dann wieder jetzt die Abkehr von Intel so ein Sprung, den wir dann in 3-4 Jahren auch bei anderen Herstellern sehen werden? Ist das was, wo andere auf den Zug aufspringen wollen?
Also Ich glaube jetzt nicht, dass, also zum einen, ich habe nicht gesagt, dass jeder einen 3.000 Euro Laptop braucht, und ich bin auch der Meinung, dass 3.000 Euro halt so ein schmerzhafter Preis ist. Ich habe hier einen 3.000 Euro Laptop, beziehungsweise einen 2.500 Euro Laptop, weil es der einzige ist, oder der billigste von Apple mit 16 Zoll Display ist. Ich meine, daher kommen wir, und ich glaube, Apple hat auch schon seit 5 Jahren keine aufrufbaren Speicher mehr in den Laptops. Einfach weil sie sagen, das ist, die haben immer schon fest verlötete Speicher. Und ich glaube, dass viele Hersteller da jetzt auch drauf eingeschwenkt sind. Jetzt mal im Desktop-Bereich abgesehen, aber ich glaube, Laptops gibt es viel. Ich kenne es zumindest von Sony und von Lenovo, wo der Arbeitsspeicher nicht mehr nachträglich aufrüstbar ist, weil das halt einfach so ein Punkt ist. Kann man mögen oder nicht, aber das, ich glaube, das bringt schon ein bisschen Zuverlässigkeit und Geld in die Kassen
halt
von den Herstellern.
Dann nimm halt die verlötete SSD.
Ja.
Wenn das lieber ist, die verlötete SSD.
Nee, bin ja voll bei dir. Ich bin kein Freund davon, dass sie das so tun, aber ich glaube, dass diese Integration von Speicher, GPU und CPU ein Punkt ist, der diesem M1-Chip unglaublich hilft, an Performance zu gewinnen. Und ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe einige von denen, ich glaube, dass es Experten sind, lesen, dass sie sagen, die einzigen, die momentan in der Form mitziehen könnte, wären AMD. Weil die haben im Prinzip sowohl eine Chipproduktion für GPU, die haben eine Chipproduktion für CPU und die haben auch mit, wie heißt denn das, da gibt es doch dieses irgendwie Fiber irgendwas, so eine Technologie, wo die Grafikkarte direkt auf den Prozessor zugreifen kann oder
ja. Prozessor direkt. Smart Access Memory, SAM.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Das ist übrigens jetzt was Intel auch hat, weil das in der Spezifikation, wenn ich das richtig verstanden habe, in der x86-Spezifikation drin ist und nur AMD jetzt halt momentan wieder als die... Ja, die hassen jetzt wieder alle so ein bisschen, weil die das nämlich nur für die Ryzen 5000er-Serie und die 6800er-GPU-Serie freischalten. Und es wäre, ich glaube, Asus hat jetzt die ersten Mainboards, die das auch für Intel unterstützen. Und das ist sowas, was das ist halt in der Spezifikation drin, scheint aber jetzt auch nur so um die, wenn ich das richtig, zu 3-4% an Performance bringt.
Darf ich ganz kurz nochmal einhaken? Fest verlötete CPU, fest verlöteter Speicher. Sprich,
nicht fest verlötet. Die sind direkt auf einem Die. Also die sind auf einer Platine.
Okay.
Das ist ein Chip.
Und also sind wir praktisch dann beim Smartphone angekommen.
Genau.
Sozusagen.
Das ist Und das
ist tatsächlich was ich jetzt, aber das ist jetzt wieder so der Windows-Bastler und bla, was ich hoffe, was nicht komplett durchgängig Schule macht, weil du halt dann, du hast dann geschlossene Systeme, was bei Apple immer sehr gut funktioniert, glaube ich, aber du hast eben dann, also wenn das andere Hersteller dann genauso handhaben, eben gar keine Chance mehr, irgendwo nochmal was aufzurüsten. Außer du haust wieder externe Geräte irgendwo dran.
Das kommt, glaube ich, darauf an, wie man es sieht. Also ich würde jetzt mal sagen, so ein System on a Chip ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. Ich meine, natürlich nimmt sich Apple jetzt das Geld, was sie haben können. Ich gehe jetzt mal davon aus.
Ich sehe von Martin übrigens gerade nur, es sieht aus, als würde ein Headset tragen. Entschuldigung. Also für euch Podcast-Hörer, wir sind über Teams verbunden. Und Martin hat sich gerade so weit zurückgelehnt, dass seine Kamera meinte, nein, ich möchte nur noch.
Entschuldigung. Jetzt hast du wieder ausgewählt. Genau, bei Apple ist es halt so, ich weiß nicht, was Apple für die Intel-Chips gezahlt hat, aber ich gehe mal davon aus, dass das weit über dem liegt, viel, viel höher liegt aus dem, was sie jetzt für ihre eigenen Chips zahlen. Insofern glaube ich, dass das einfach die Apple Steuer ist, dass jetzt das MacBook Air mit dem M1-Chip genauso viel kostet, wie das MacBook Air mit dem Intel-Chip letzte Woche noch oder vor der Umstellung noch kostet hat. Ich glaube, dass die das theoretisch für wesentlich weniger Geld anbieten könnten. Jetzt mal rein Geld gesprochen. Und ich glaube, wenn jetzt irgendwie jemand wie Broadcom oder wie, keine Ahnung, wer sich mit ARM-Chips noch befasst, auf den Arsch setzt und ein System on a Chip herstellt, der dann vielleicht einfach nur so ist wie ein Prozessor, den du tauschen kannst. Ich meine, dann, klar, ich meine, dann hast du den Grafikchip quasi auf der Prozessorplatine drauf. Vielleicht kommt da ja auch irgendjemand noch her und dem fällt was Gutes ein, vielleicht doch noch externe Grafikkarten mit einzubinden oder zumindest das tauschbar zu machen oder irgendwie weiterbar zu machen oder sowas. Und wenn man dann in der Schiene unterwegs sind und jetzt sieht, dass Microsoft ja mit Windows RT schon Windows für ARM-Chips hat, dass sie bloß nicht öffentlich nicht verkaufen, sondern bloß auf diesem komischen wie heißt es, Surface Lite oder wie das heißt. Heißt nicht auch Surface RT irgendwie sowas? Also es gibt auf jeden Fall von Windows so ein RT mit Windows, also so ein ARM-Gerät mit Windows drauf. Und wenn das halt, wenn Windows da irgendwie sagt, oh, dann kompilieren wir halt Windows jetzt auch auf ARM und danach schaut es ja momentan aus, weil sie ja auch stark interessiert sind, auf Intel-Rechnern, auf Apple-Rechnern zu laufen, weil sie nämlich sehen, dass locker 5% ihrer Nutzer einen Mac haben. Insofern, weiß nicht, ob da jetzt noch ein Schwung reinkommt und vielleicht wirklich irgendjemand noch aus der Versenkung auftaucht oder aus der zweiten Bahn jetzt irgendwie vorzieht und sagt, hey, wir haben hier eine Lösung für Windows-Kisten, wo du einfach relativ schnell dann upgraden kannst und auf ARM auch unter Windows relativ gut in die Spur kommt.
Ich habe mein Leben hier übrigens, ich hab dir zugehört, aber ich habe auch diesen Toasting Intel Chip, diesen Werbespot gefunden, der ist ja echt großartig. Den verlinken, das ist ja völlig Banane. Geil. Das ist 2006 ist der hier auf YouTube hochgeladen worden. Und ja, der sieht so alt aus.
Der ist älter, ist schon weil das älter. War ja der Umstieg, das war ja gerade diese Power Mac Schiene, die ist glaube ich 99 angelaufen und irgendwie also auf jeden Fall wie ich bei der Zeitung angefangen habe, 99, doch, kamen die G4, also muss schon auch schon mal älter sein, aber die G4-Chips, die waren ja damals wirklich die Krönung, also das war, die haben so martialische Spots da geschalten, da gab es auch einen, wo so Panzer um so ein Powermac rumgefahren sind, weil das Verteidigungsministerium die Rechenleistung von dem G4 als Waffe eingestuft hat, quasi, weil sie wirklich so viel rechnen konnten. Keine Ahnung. Also irgendwie ganz, ganz wilde
Geschichten. So Wargames-mäßig, oder?
Ja, ja.
Aber um nochmal da auf das, ich würde da gerne nochmal kurz einhaken. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir für einen mobilen Anwendungsbereich gehe ich davon aus, dass das die richtige Lösung ist, weil wir hier einfach mehrere Arten der Limitierung haben. Also wir haben zum einen die Platzlimitierung, das heißt, wir brauchen Dinge, die halt nicht so heiß werden, weil wir einfach den Platz nicht haben, um das Zeug zu kühlen. Und dann hast du natürlich noch das Problem, du musst das Leistungsfähigkeit, also das muss so effizient sein, dass du Akkulaufzeiten generieren kannst. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ist es tatsächlich ja wirklich unglaublich beeindruckend, dass Leute weiß nicht, was sie bei YouTube angeschaut haben, aber ich glaube 16 Stunden und 30 Minuten am Stück YouTube laufen lassen und dann war der Akku immer noch nicht ganz leer. Das ist halt schon eine echt beeindruckende Leistung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns in dem Bereich, wo ich mich mit befinde, mit vielen von meinen Kollegen, das sind Mobilgeräte einfach gerade aktuell nicht die richtige Wahl, weil wir also wenn Teams halt läuft, kannst du halt nicht nebenbei noch irgendwas anderes machen. Das
ja,
ist
auf dem M1 ja.
Ja, wenn du mehrere Bildschirme anschließen könntest.
Ja, aber also ich lehne jetzt aus dem Fenster. Also wenn du siehst, keine Ahnung, es gibt ja auch, ich meine, diese Windows macOS Geschichten, die sind halt immer ein bisschen schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber wenn du siehst, dass so ein fucking M1 in so einem MacBook Pro in 2 Stunden, da gab es irgend so Testvideos, ich meine, da gibt es inzwischen tausende, aber eins habe ich gesehen, da hat einer irgendein Xcode-Projekt, also so ein Programmierprojekt gerechnet.
Ja, hab ich gesehen.
Und der hat das irgendwie in 2 Stunden geschafft und das 16 Zoll MacBook Pro, das Dreifache kostet, irgendwie in 3,5 Stunden, also fast das Doppelte an Zeit gebraucht. Das M1 MacBook hatte danach noch 96% Akku und das das MacBook Pro musste man nach einer Stunde an Strom anschließen, irgendwie so, weil es einfach sonst ausgegangen wäre. Und das sind die Relationen, von denen wir sprechen. Und die leben jetzt aus dem Fenster. Ich weiß, ich bin Apple-Jünger und ich traue denen alles zu und die machen eben das Beste. Aber ich glaube, wenn wir im März miteinander reden, wenn der M1X rauskommen ist, der diese ganzen zusätzlichen Kanäle hat, wo du dann mehrere Bildschirme anschließen kannst, wo du mehrere GPU-Klassen vielleicht hast, der wird in einem MacBook Pro 13 Zoll rauskommen, der wird im MacBook Pro 16 Zoll rauskommen und ich bin relativ sicher, dass er in einem iMac rauskommen wird. Und wenn wir in diesen drei Klassen im März miteinander reden, dann wird es nochmal eine Generation fortschrittlicher sein und wir werden da über ganz andere Benchmark-Ergebnisse reden. Und dann wird, glaube ich, wirklich die ganze PC-Schiene nochmal ein bisschen unter Druck kommen. Ich meine, Apple ist immer nur so eine Nische, da kann man jetzt drüber lachen, aber sie zeigen ja schon nochmal ein bisschen, was geht. Und das haben sie beim iPhone gesehen, das haben sie beim Mac gezeigt und ich glaube, dass das nochmal so einen Impuls geben wird, dass wir da in die Richtung weitergehen werden, auch in der Windows-Geschichte.
Das war eben so meine Anfangsidee, als ihr darüber gesprochen habt. Also setzt Apple dann praktisch einen neuen Standard?
Also ich sehe das überhaupt nicht so. Also ich sehe das wirklich, also meiner Meinung nach haben ist das so krass getrennt, diese Mac und diese PC-Welt, dass die einen die anderen nur belächeln und sagen, was die einen machen, ist mir eigentlich völlig egal, weil jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, also ich habe hier ein MacBook Pro, ja, und meine Frau hat ein 2014er MacBook Air. Jetzt ist dieses 2014er MacBook Air so am Ende, dass man irgendwas Neues braucht, ja. Jetzt verargumentier mal mit meiner Frau oder vielleicht auch mit deiner Frau oder Stefan mit deiner Frau, dass das Einzige, was sie momentan nehmen kann, das günstigste so ein 1100 € MacBook ist, eher, und dann hat sie 256 GB Speicher. Und da, ich finde, da passt das Verhältnis einfach nicht, weil von dem, was du täglich benutzt, ist jetzt ein iPad genau das Gleiche. Und das ist einfach, ich finde das total schwierig und ich glaube einfach auch, dass die Windows-Welt Die hätte schon 5 Jahre lang beim iPad abgucken können. Aber Microsoft bringt seit 5 Jahren, also das, was die da mit diesen Surface-Dingern rausbringen, das ist ja gruselig. Also das ist ja nett zu benutzen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt dann sagen, oh ja, also wir haben beim einen Mal nicht drüber geguckt, also gucken wir beim anderen Mal. Jetzt,
also was ist denn das? Also
das Argument von Martin gerade nochmal, das ist, finde ich, eins, das so im und da eben auch wieder hin aus Verbrauchersicht das zu sehen oder aus Nutzersicht das zu sehen, das ist eins, das ich ganz stark nachvollziehen kann. Also vielleicht ist es dann doch bei Apple dann eher die High-End-Schiene oder die Leute, die halt das Geld ausgeben wollen, weil Apple besonders geil und schick und bling ist. Gibt's das Neue dann auch in Gold eigentlich? Frage? Nein?
Ja, klar.
Das gab's doch mal schon, oder?
Ja, gibt's immer noch.
Weil du kannst dir jetzt halt tatsächlich für, ich sag mal, 500 €, glaube ich, einen sehr ordentlichen Windows-Laptop kaufen, der zukunftsfähig ist für die nächsten 5, 6 Jahre. 5.
Ja, aber du verwechselst, wir werfen jetzt wieder Anforderungsprofile, Preisklassen und Schwanzvergleiche durcheinander. Und wenn du halt siehst, dass dein Kollege auf dem Mac mit dem Scheißrechner 2 Tage ohne aufzuladen durchkommt und alles viel schneller machen kann, ohne dass es ihm den Oberschenkel wegbrutzelt, dann wachsen in vielen Leuten Neidfaktoren, die sagen, sowas will ich auch. Und dann springt der in Einkauf und sagt, hey, ich will auch sowas wie der hat, bloß mit Windows drauf. Und wenn der Einkauf dann keine Lösung hat, weil der Lenovo keine Lösung dafür hat, dann ist da schon so ein Pull, denke ich, auf dem Markt, jetzt mal in diesem Business-Umfeld, wo du sagen kannst, wow, irgendwie müssen sie da nachziehen.
Also könnt ihr euch noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da hat ein durchschnittliches Windows-Laptop 3 Stunden Akkulaufzeit gehabt. Hm? Da war 3 Stunden völlig normal. Und hat jeder gesagt, wo cool, er hält sogar 3 Stunden, hält der Akku, total super. Und dann kam, meine ich, das war, wie hieß denn diese Plattform mit dem Core 2 Duo, Intel, irgendwas mit egal. Dann kamen die Plattformen raus und dann hielten die Akkus auf einmal 10 Stunden. Total abgefahren. Natürlich war die Leistung halt entsprechend schwach, aber es hielt 10 Stunden. Und das waren dann diese Sub-Notebooks, hießen die dann damals, die dann so rauskamen. Und ich bin schon der Meinung, dass Intel oder AMD oder wer immer das jetzt dann macht, technologisch da was machen müssen. Aber ich habe jetzt, wenn jetzt momentan AMD anschaue, und jetzt bin ich auch wirklich sehr gespannt, was die, jetzt kommen dann irgendwann die Mobile-Derivate von dem Ryzen 5000 raus, da bin ich echt gespannt, was da passiert, weil leistungsmäßig, und das ist schon richtig stark, was die da rausgebracht haben. Muss man auch sagen, relativ unerwartet, weil wenn du eh schon die quasi schnellste CPU hast und dann sagst du, ja, dann bring jetzt halt nochmal eine raus, die ist übrigens nochmal 30% schneller, das ist schon echt eine krasse, das ist schon eine krasse Nummer. Und also es wäre langweilig, wenn sich nichts verändern würde, aber
naja, wir werden uns im Juni drüber unterhalten.
Genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich schwanke schon sehr stark und ich hätte schon sehr gerne ein M1 MacBook, weil mein 3 Jahre altes MacBook ist aktuell nicht mehr zu gebrauchen. Das ist, also wenn Teams läuft, also jetzt ist alles butterweich, läuft wunderbar, aber wenn Teams drauf läuft, ist einfach, also Screensharen geht gar nicht.
Drauf.
Nee, es läuft auf iPad.
Okay. iPad.
Das muss man aber auch nochmal sagen.
Ja, das ist ja, was ich sag. Dieser blöde ARM-Chip, der verkraftet das halt einfach viel besser als jeder Intel-Chip.
Abartig. Null. Also es gibt ja auf dem iPad gibt's ja keinen Lüfter und er saugt zwar Akku ohne Ende, also das ist schon heftig, aber es läuft
ja,
aber halt wirklich.
Das war ja der Grund, warum Apple ja diesen Mac Pro letztes Jahr rausgebracht hat mit den irgendwie 32 Kernen und
ach, für Teams,
anderthalb
oder?
Terabyte, ja, für Slack, dass man einfach mal 2 Slack-Instanzen gleichzeitig offen hat können.
Ah, cool.
Naja, aber wir werden ja dann sicher auch sehen, ob zum Beispiel wie Cyberpunk 2077, nein, was? 2077 auf einem emulierten M1-Chip läuft.
Gar nicht.
Also wenn es dann irgendwann mal läuft.
Läuft.
Nee, das läuft Problem
ist so schlecht.
Also ich habe ja, also
es sieht bei mir nur furchtbar gruselig aus.
Also Stefan, vielleicht sollten wir da auch nochmal eine Sondersendung draus machen, aber ich bin ja so, ich teste ja gerade Cloud Gaming relativ intensiv und das war ja echt cool. Da hat Google ja so ein Sonderangebot gehabt und hat gesagt, kauf hier Cyberpunk für 59,90 und ich schmeiß dir so eine Stadia Premiere Edition hinterher mit einem Chromecast Ultra und einem Controller. Umsonst. Okay. Und das habe ich jetzt und also abgesehen davon, dass ich mit Cyberpunk einfach noch nicht warm werde, weil das noch nicht so meins ist, vielleicht muss ich da nur ein paar Patches abwarten, funktioniert das wirklich gut. Und dann habe ich jetzt noch für andere Testzwecke noch Ubisoft Plus mir geholt und mit GeForce Now auf dem Mac funktioniert auch ganz gut. Also
okay, mich wundert ehrlich gesagt, dass Google Stadia noch befeuert. Ich habe das Gefühl gehabt, nachdem die den Launch so verkackt haben, nachdem es da so viel schlechte Presse gab, dass die das so Google Plus mäßig dann einfach relativ so in einem halben Jahr sterben lassen. Aber scheint jetzt nicht zu sein, wenn sie so ein Premium-Paket abschießen. Also wenn du sagst, du bist da ein bisschen mehr drin, ich habe damit momentan so gar nichts am Hut. Weil
vielleicht
ich
war das die letzte
das letzte
Aufräumen. Wir haben hier noch ein ganzes Lagerhaus voll mit Premiere-Edition stehen. Lass uns mal die noch verkaufen, bevor wir den Dienst einstellen. Aber es ist, also in den USA haben sie jetzt das Ubisoft Plus, gibt es auch für Stadia. Also das ist schon ganz cool eigentlich. Und man muss halt einfach sagen, du kaufst dir halt ein Spiel und brauchst keine Hardware dazu. Und es läuft wirklich ordentlich. Also ich habe Assassin's Creed Odyssey da durchgespielt. Hat sich jetzt nicht schlechter angefühlt als auf der PlayStation, die ich auch hätte, wenn man eine kaufen könnte.
Ja, das ist, da haben wir ein ähnliches Problem, lieber Mann. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Mhm. Warum lassen wir uns von Michi eigentlich nicht mal so, er hat jetzt Urlaub, so einen Bot schreiben, der uns dann auch so 300 PS5 kauft und wir weiter für teuer Geld. Nein, Quatsch.
Ich hätte bloß was sagen müssen. Ich habe zwei im Zulauf gehabt und habe sie dann storniert.
Ah, das stimmt gar nicht. Der müsste mit anfangen sollen.
Nein, das ist jetzt wieder die Weihnachtszeit und ihr wisst ja, dass an Weihnachten traditionell ist bei mir Monkey Island Zeit. Das heißt, ich werde jetzt wieder mein Monkey Island rauspacken, werde das einmal durchspielen, werde die zweite Monkey Island Episode anfangen, nach 10 Minuten mir denken, wer hat das verbrochen? werde es dann nach 10 Minuten weglegen und nochmal die Telltale-Games spielen. Nein, aber ist es wirklich immer noch? Es gab ja diesen Postillon-Artikel, wo jemand gesagt hat, irgendwie, da ging es darum, LKW brennt völlig ab und 100.000 PlayStation 5 oder sowas vernichtet und Sony hat zugesagt, ja, dann wird's halt jetzt Ende 2022, bis die in Deutschland ankommen.
Also ich kann dir Folgendes sagen, ich versuche seit...
Die Lage ist dramatisch.
Ich habe ja die PlayStation 4 beim Release gehabt. Sie war ohne Defekt, also ausnahmsweise ohne Defekt, bei mir zu Hause und läuft bis heute wunderbar durch. Und ich wollte natürlich zum Release auch eine haben, habe es nicht geschafft, eine zu bekommen. Und versuche seitdem eine zu bekommen.
Hat den Freund Pascal eine bekommen?
Ja, mein Freund Pascal hat eine bekommen. Das ist,
Freund.
Das war so gemein, weil er sagt zu mir, hey, schau mal, bei Saturn gibt's jetzt PS5 im Angebot, bestell sie halt. Und ich so, ja, nee, also wenn, dann bestell sie bei Amazon, weil wenn irgendwas ist, dann kann ich es einfach zurückschicken. Und da kommt bestimmt noch eine Welle. Nein, es kommt keine mehr.
Ich hatte übrigens eine halbe Stunde hatte ich eine PS5 besessen. Und zwar lag sie bei Otto im Einkauf schon angezahlt und dann haben sie die Bestellung storniert und dann war ich sehr traurig. Aber gut, bitte, Martin weiter.
Genau, also ich versuche seitdem eine PlayStation zu bekommen und für den Gaming-PC meines Sohns zu Weihnachten hätte ich gern einen Ryzen 5000 gehabt, was unmöglich ist und habe nur durch Glück jetzt überhaupt eine Grafikkarte bekommen, weil Grafikkarten so rar sind, dass sogar die alten Modelle wieder zu Preisen verkauft werden, die völlig absurd sind. Genauso wie alte Prozessoren mal um 20% die Preise wieder angezogen haben. Also momentan ist Hardware kaufen die Hölle, die absolute Hölle.
Ja, aber an was liegt
das? Ja, und das ist, und ich weiß es. Also bei der PS ist einfach, glaube ich, der Hype so groß und ich glaube wirklich, dass es Sony unterschätzt hat oder sie haben ihn wirklich, sie haben es befeuert, also die so Verklappung, einfach um das hochzuhalten. Keine Ahnung. Bei den Grafikkarten, also jetzt gerade bei den neuen Nvidia-Karten, ist es, glaube ich, einfach, die haben nicht genug Produktionskapazität für die 4 Milliarden Gamer auf diesem Planeten, die 300 € plus für eine neue Karte zahlen wollen. 400 €
Plus. Also ich glaube, ich habe da mal recherchiert. Und wenn mich nicht alles täuscht, es gibt ja nur 3 oder 4 von diesen Wafer-Produzenten überhaupt auf der Welt. Und wenn alle halt bei TSMC herstellen lassen und du zum gleichen Zeitpunkt eine neue CPU-Generation, eine komplett neue Grafikkartenfamilie von 2 Herstellern und dazu noch Zen 3 für Xbox und PlayStation und alles innerhalb von einem Monat ausliefern willst, das ist halt vermutlich logistisch, also nicht nur logistisch, sondern auch in der Herstellung halt unglaublich komplex.
Und dann gewinnt halt in dem Fall einfach Apple, weil sie einfach so viel Geld haben, dass sie einfach das zahlen können. Weil ich meine,
ich weiß nicht, ob Apple da auch
Also Apple lässt die Prozessoren vom iPhone 12 und 11 bei TSMC herstellen und zwar durchgängig. Und die haben es ja geschafft, dass sie zumindest den Start-Launch-Hype relativ gut abfangen mit so 3-4 Wochen Lieferzeit. Und jetzt zumindest bei den Uhren, die auch bei TSMC gefertigt werden, sind, gut, ich meine, Uhren ist jetzt wahrscheinlich eher so, das lassen die mal in einer Schicht an einem Tag durchlaufen,
aber hat Apple dann, Entschuldigung, dazu noch eine Rückfrage. Also Apple-Geräte teuer, ja, aber werden von denen auch so viele Geräte dann verkauft?
Also
weil das weiß ich tatsächlich nicht. Also da bin ich mir nicht sicher.
Also du meinst ich gehe davon aus, dass weit mehr iPhones als PS5 produziert werden, sagen wir mal so. Da bin ich einfach relativ sicher.
Ja,
und ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich meine, dass vor 5-6 Jahren mal so Zahlen durchgeschwirrt sind durch die Newsportale, dass Apple gerne sehr, sehr langfristige Lieferverträge, die sehr, sehr lukrativ für die Hersteller sind, macht. Also ich meine, dass da schon so von Garantiebeträgen von irgendwie 1-2 Milliarden Dollar irgendwie die Rede ist, dass Apple irgendwie so halt diese, keine Ahnung, ominösen 70 Millionen Geräte pro Quartal irgendwie herkriegt aus von den Herstellern. Insofern kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es für TSMC schon sinnvoll ist, oder keine Ahnung, was Sony für Verträge mit TSMC hat, aber dass Apple schon so strenge Verträge hat und so lukrative Verträge, dass einfach TSMC sich überlegt, oh, Sony oder Apple, oh, machen wir lieber Apple.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem, dass die also so laienhaft ausgedrückt, ist ja so ein Wafer so eine fette Scheibe. Und da gibt's irgendwie, da gibt's so einen Finning-Prozess, heißt das irgendwie, und da gibt's gute und schlechte. Mhm. Und man merkt ja auch bei dem M1 gibt's ja auch eine 7-Core-GPU und eine 8-Core-GPU, und die 7-Core ist halt einfach die 8-Core, wo halt nicht so gut war. Und da wird halt dann ein Teil abgeschaltet. Und ich glaube, dass die Komplexität einen Mac-Chip oder ein iPhone, vor allem ein iPhone-Chip herzustellen, vermutlich nicht so komplex sein wird wie so ein 16-Core, was haben die jetzt momentan, 4,7 Gigahertz, 16-Core, das wird halt wahrscheinlich, da wird es wahrscheinlich weniger geben, um sowas zu machen. Vermutlich ist der Prozess auch aufwendiger. Also könnt ihr mir das vorstellen. Also ohne dass ich jetzt da, müssen wir halt mal zu TSMC hinfahren, wenn wir wieder können.
Fragen
wir mal.
Mach doch mal eine Presseanfrage, Stefan.
Ja, aber die könnten uns doch einfach so ein paar Scheiben rausgeben.
Beispielmaterial. Wafer.
Naja, ein paar Wafer.
Dann lötet der Stefan selber sich eine PS5 aus dem Wafer.
Ja, vor allem der Stefan.
Mit dem Seitenschneider. Ja,
Der Meister des Lötkolbens. Aber ich wollte, Martin, du hast vorher noch was total Spannendes angesprochen, wo ich jetzt nicht drüber gehen will. Und zwar sind es diese ganzen Abo-Modelle, die jetzt nicht nur im Streaming-Bereich, wo sie ja schon da sind und auch immer mehr werden. HBO Max soll 2021, glaube ich, nach Deutschland kommen.
Nun,
2022.
Ja. Nee, also 2022. Deutschland ist bei der ersten Welle nicht dabei.
Ah, okay.
Weil sie mit Sky, glaube ich, so massive Verträge haben, die sie nicht kündigen können und dann so wenig übrig bleibt, dass es sich nicht lohnt.
Ja, okay. Und das hast du jetzt im Gaming-Bereich auch, also für Michi. Du kannst jetzt auch von verschiedenen Publishern so eine Art Abo-Modell abschließen. Da zahlst du dann, bei Ubisoft sind es jetzt zum Beispiel 15 Euro, weil ich das jetzt auch einen Monat lang gemacht habe, weiß ich den Preis, um das auszuprobieren. Zahlst du halt dann wieder 15 Euro und kannst eigentlich die komplette Spielepalette spielen.
Mhm.
Was finde ich zunächst mal eigentlich nach einer ziemlich guten Idee klingt, wenn wir wissen, dass neue PC-Titel jetzt auch so 60 Euro kosten. Habe es mir dann aber durchgerechnet und mal durch meine Zeit geteilt, die ja irgendwie begrenzt ist. Und das finde ich auch wieder eine ganz schwierige Entwicklung bei diesem Abo-Kram. Zum einen, also du besitzt das Spiel ja nicht mehr. Also so wie ich das kenne aus meiner Kindheit oder aus von vor einem halben Jahr. Und letzten Endes würde ich jetzt bei gerade so einem großen Spiel wie Assassin's Creed Valhalla, ich für mich würde da jetzt sicherlich mehrere Monate, wenn ich das durchspielen wollen würde, dran zocken. Und dann habe ich schon 60 Euro gezahlt, noch kein anderes Spiel gespielt und habe Assassin's Creed immer noch nicht durch und kann nicht in einem halben Jahr sagen, okay, dann fange ich es halt nochmal an, weil ich jetzt Urlaub habe oder mein Kind in der Kita ist. Ja, genau. Und so baut sich das auf, weil du kannst, es gibt ja auch diesen Microsoft Game Pass, der ja noch günstiger ist. Es gibt von EA gibt's, glaube ich, auch.
Ja, aber da ist nur altes Zeug dabei. Ja, und von PlayStation Now gibt's ja auch. Das ist ja, also
ich finde das eine schwierige Entwicklung, weil und da kann dann auch Michi wieder mitreden. Hast du eigentlich wieder Amazon Prime?
Ja,
schon. Ja, ja. Also ich habe mir mal durchgerechnet, was ich jetzt für Streaming-Angebote zahle, und das ist halt bald eine dreistellige Summe im Monat.
Ja, ja. Das ist halt so ein Modell. Aber ich meine, ich weiß nicht, es ist halt so momentan so ein bisschen der Trend. Und ich meine, du siehst ja nicht nur bei jetzt Inhalten, wie jetzt Streaming oder wie Spielen oder wie irgendwas, sondern du siehst ja auch bei Software an sich. Ich meine, ich habe jetzt letztens, wie du sagst, ich habe letztens auch durchgerechnet, ich habe halt irgendwie, ich zahle 10er im Monat für Lightroom, ich zahle irgendwie $5 im Monat für OnePassword. Ich zahle irgendwie, keine Ahnung, $3 für den Service, $5 für den Service, ja, und so weiter. Also ich glaube, ich zahle allein 25 Euro irgendwie im Monat für Software. Und da kommt es noch dazu. Ich mein Amazon Prime habe ich eigentlich hauptsächlich tatsächlich wechseln versandt. Wobei ich jetzt immer weniger Amazon-Freund bin, speziell seit sie hier diese Bildwerbung so pushen, aber das ist was anderes.
Ach, diese Doku, meinst du?
Diese die hatte mich Doku in Hochkomma.
Ja, ich hätte die total interessant gefunden, wenn sie nicht Bildschleimerei wäre.
Ja. Aber gut. Nee,
Benjamin halt so Blümchen, na, muss ich dazu sagen, ich glaube, auf Prime sind 7 Staffeln Benjamin Blümchen und das rettet mir gerade den Tag.
Ja, aber ich meine, das ist so ein Ding. Und es kommt ja dann immer mehr dazu. Ich meine, ich zahle dann 5 Euro im Monat für einen Speicher bei iCloud. Dann zahle ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt doch mal dieses Apple TV Plus geholt, weil da einfach ganz coole Serien dabei sind. Ich habe jetzt Gott sei Dank durch den Vertragwechsel noch mal ein halbes Jahr umsonst Disney Plus, wobei da jetzt mit der, da kommt da jetzt Star irgendwie dazu, dann wird's teurer, aber so inhaltemäßig, was da reinkommt, das muss schon der Hammer sein. Ich meine, das ist komplett 20th Century Studios, da ist, glaube ich, die komplette alte, wie hat's denn geheißen, Columbia, und so weiter dabei, also ich glaube, da kommt schon mal ein Haufen rein, aber, Netflix schauen wir ehrlich gesagt gerade auch so gut wie gar nichts mehr. Da traue ich mir bloß nicht zu kündigen, weil meine Eltern da mitschauen und ich will denen kein neues Netflix-Abo einrichten müssen.
Ja, und das ist es ja. Du hast, also du lässt es dann laufen, so wie es Martin vorher gesagt hat, wie bei Ubisoft. Und das summiert sich halt so krass auf, finde ich. Mhm. Und klar sagt man sich, ja komm, ich schließe das jetzt ab, das Ding, und schaue in einem Monat Netflix durch, was mich interessiert, und dann kündige ich es wieder. Und ich glaube, es gibt schon einige Leute, die das machen, aber ein Großteil macht es nicht. Bei Sky ist es ja noch viel schlimmer. Also da gibt es ja diese Angebotsstruktur, die verleitet dich ja voll rein, da jetzt auch für ein Jahr abzuschließen oder so, was immer noch unfassbar teuer ist. Dann kommt die Software dazu. Gut, dass du es gesagt hast, ich zahle auch für Lightroom. Das finde ich schwierig. Inzwischen finde ich es schwierig. Am Anfang fand ich das total geil.
Also ich muss immer nur sagen,
Entschuldigung, ein Satz noch. Und das Problem ist, gerade bei Netflix, ich schaue halt oft denselben Scheiß. Yeah, also ich schaue halt gerne mal nebenher einfach Brooklyn Nine-Nine. Ich liebe diese Serie, ich finde die geil. Nur hätte ich mir inzwischen auch einfach die DVD-Box kaufen können und hätte dafür Netflix abgeschafft.
Aber wozu? Das ist das, was ich gerade vorhin nur sagen wollte. Früher, also in einer früheren Welt, habe ich mir jeden Monat 2, 3 DVD-Box-Staffeln gekauft und hier nochmal eine Software gekauft und Spiele auch. Und es war nicht selten so, dass ich mir ein Spiel gekauft habe, das unglaublich total gehypt war. Und dann spielst du es einmal, dann denkst du, oh, ganz nett. Und dann hast du halt das Geld ausgegeben.
Cyberpunk, Klammer zu.
Jetzt, zum Beispiel Cyberpunk, wobei dem gebe ich schon nochmal eine Chance, wenn es dann
ja, mal
gebuggt ist und so, das ist alles gut, aber, und so ist es halt, wenn du jetzt so ein Abo-Modell hast, dann kann ich jetzt Watchdog Legion anzocken und wenn ich sage, es ist genauso scheiße wie das Zweier, ja, dann hau ich es wieder runter und, spiel's halt nicht mehr. Und habe aber dafür das Geld nicht ausgegeben. Und ich habe ein persönliches Problem mit Discs, weil ich hasse nichts mehr als Discs wechseln. Also ich bin halt doch mal, dann ja, spiele ich immer noch eine Runde und hier mal noch eine Runde und so. Das ist so abartig nervig. Und deswegen würde ich mir bei der PlayStation übrigens auch die Digital Edition kaufen. Und
also so im Sinne von, falls jemand gerade diesen Podcast hört und nochmal eine PS5 über hat und unserem Gast Martin zu Weihnachten eine schicken möchte.
Nein, das ist...
War es denn eigentlich nicht so, dass bei dieser, also ich meine diese nicht, ich habe es bloß am Rande mitgekriegt, die Digital Edition ist ja 100 Euro billiger als die Nicht-Digital Edition, oder?
Ja. War's dann zahlst im Prinzip den Aufpreis nicht für das Ding, sondern für den Aufpreis, dass du in Secondhand und Zweitvermarktung gehen kannst.
Ja, genau. Und dass du halt irgendwie die, war es nicht so angekündigt, dass irgendwie PS4-Titel, wenn du die hast und die Scheibe reinschiebst, dass dann die PS5-Version von dem Spiel mehr oder weniger kostenlos noch kriegst?
Nee, das ist jetzt, mittlerweile ist es jetzt so, dass zum Beispiel, wenn du FIFA kaufst, dann kriegst du die Upgrade-Version dann dazu. Aber es ist egal, ob du die Disc reinschiebst oder ob du das digital vorher gekauft hast. Wenn du die Lizenz hast, dann kannst du spielen. Also, das ist, also, ich bin ehrlich gesagt, bin ich ja Freund davon. Ich kaufe, ich habe auch sehr viele Abos, weil ich einfach auch jetzt bei Netflix, also vor allem bei Netflix und auch zum Teil bei Prime, finde ich das schon auch unterstützenswert, was da an Inhalten kommt. Also meint sowas wie Expanse zum Beispiel, klar kann man sagen, würde ich mir jetzt kaufen, aber meint, wenn ich jetzt für, wenn man jetzt bei Prime mal den Versandding rausrechnet, dann ist das, dann bleibt es nicht so viel, dann ist es nicht so teuer. Oder jetzt zum Beispiel auch hier die Grand Tour, das neue Special, das raus ist und so, da sind echt gute Sachen dabei. Und bei Netflix
erlebe
ich immer wieder die eine oder andere Perle. Also Damen Gambit oder wie auch immer man das in Deutsch ausspricht. Queen's Gambit war wirklich eine herausragende Serie und ich habe übrigens sogar, also ein YouTube-Premium-Abo, einfach nur, weil mir die Werbung unglaublich nervt.
Ich habe da Adblock Plus.
Nein, ja, aber ich schaue es ja auf Apple TV an und so. Und
da kann ich dir ein Pie-Hole empfehlen.
Das, auch da
der blockt es nicht weg.
Nein, du kommst nicht weg.
Nee. Schaff das nicht mehr.
Nee, habe ich schon alles ausprobiert. Und es hat mich so genervt. Und ich wollte nicht, weil ich schaue doch relativ viel YouTube auch Reviews und M1 Benchmarks rauf und runter. Und ich sag's mir, mich nervt es so, dass du nächstes Video und dann kommt wieder die Preload und dann kommt dann, wenn du irgendwann viel schaust, dann merkt YouTube, hey, den haben wir schon in der Falle. Wir bringen 2 Pre-Rolls vor. Yeah. Dem Ding ist es echt.
Hey. Mein Sohn schaut ja regelmäßig irgendwie so Guselwusel oder irgendwie so Zeug auf YouTube und das ist echt die Hölle. Also ich diese Werbung auf YouTube, was erlaube YouTube?
Nein, aber ich finde, man muss die ein bisschen unterstützen auch. Die verdienen zwar schon genügend Geld, aber ich bin einfach der Meinung, ich bin einfach der Meinung, die Content Creator und Und die Plattform dafür, dass ich mich unterhalten kann, das muss nicht immer alles umsonst sein. Und das ist nicht nur bei YouTube, sondern das ist auch bei Netflix.
Nein, muss es nicht. Aber diese Fragmentierung geht mir jetzt schon auf den Sack und das wird die nächsten Jahre noch viel schlimmer werden. Und ich will nicht wieder den Piratenhut aufsetzen, aber jetzt bei HBO Max zum Beispiel, das ist dann irgendwie der vierte Streaming-Dienst, der für mich relevant werden würde, je nachdem, ob Last Week Tonight da jetzt komplett drin ist oder nicht. Tatsächlich würde ich es mir wahrscheinlich auch nur, also würde ich es mir holen, um das schauen zu können.
Also bei HBO Max ist halt so, das ist halt, Euphoria war so eine großartige Serie, die in Deutschland komplett unterrepräsentiert war, weil sie halt nur bei Sky kam und so. Aber das ist einfach... Also die Fragmentierung sehe ich auch als großes Problem, aber Stefan, wie du vielleicht weißt, wir verdienen auch unser Geld damit, mit Fragmentierung von Inhalten und wenn man beim Spiegel mittlerweile die Nachrichten lesen will, muss man 15 Euro, glaube ich, bezahlen, weil das nur noch in Kombination mit dem Magazin geht und so. Also man wird sich irgendwann, wird mal wieder ein Schlauer kommen und wird das diese Fragmentierung vielleicht wieder so zusammenfassen müssen, weil auf Dauer ist es schon auch nervig. Das ist schon richtig. Aber die müssen alle ihr Geld verdienen.
Ja, aber ich meine, ist das...
Aber du hättest... ich ersetze ja nur was damit. Also ich ersetze physikalische Käufe, an denen ich nicht hänge, ersetze ich mit Abo-Modellen. Wenn ich jetzt sage, wenn Michi jetzt mal in sich geht und sich überlegt, wann er die letzte echte Photoshop-Lizenz gekauft hat und wie lange er dafür Lightroom nutzen könnte, sind schon mal ein paar Jahre. Oder Photoshop hat doch immer so ein Tausender gekostet, oder?
D-Mark? Ich habe ja nur Lightroom. Und Lightroom hat eigentlich immer so, das Update hat immer so 80 Euro im Jahr
gekostet. So 80 Euro.
Aber das ist halt so ein Ding. Ich meine, ich bin da auch wieder zwiegespalten. Also ich stehe auch drauf. Ich meine, ich habe ja immer nur einen Plex-Server dastehen, wo ich meine verbliebenen physischen Blu-rays draufgerippt habe, dass ich halt so zur Not eine Grundauslastung habe, also irgendwas anschauen kann, wenn mal wieder drei Tage das Internet weg ist. Aber sagen wir so, es gibt halt so ich stehe zum Beispiel auf Audible. Audible finde ich eigentlich zum Beispiel für das konkrete Beispiel ein ziemlich cooles Modell, weil du zahlst jeden Monat einen Zehner, kriegst jeden Monat ein Buch und wenn du keinen Bock mehr hast, dann behältst du halt die Bücher.
Ja, ja. Aber du kannst das Abo nicht beenden, bevor du nicht alle Credits verkauft hast.
Scheiße. Ich habe nur 6 Credits da und ich höre einfach keine Hörbücher, aber das Ding läuft weiter und ich kann nicht kündigen, weil mir die Credits sonst komplett verfallen. Das finde ich eigentlich aber echt unverschämt.
Das ist wirklich unverschämt. Ja, da bin ich bei dir, Martin. Grundsätzlich gebe ich dir recht.
Ja, aber das ist einfach Faulheit, Martin. Weil wenn du beim ersten Monat oder den Credit nicht verbraucht hättest, einfach gekündigt hättest, das ist ja bei Audible so. Ja, das ist aber bei Audible einfach so problemlos möglich. Aber ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt eigentlich raus. Nee, ich zahle ja gern dafür und bei Lightroom ist es halt konkret so, ich habe keinen Bock, mich um das Backup von den Bildern zu kümmern. Deswegen habe ich das Lightroom CC. Ich habe nicht das Classic, sondern das CD. Das reicht mir vom Umfang weit aus von dem, was ich mache. Ich brauche da keine große Bildbearbeitung, habe eh keine Lust und keine Zeit und mache ganz, ganz wenig Bilder mit der Spiegelreflex jetzt gerade noch. Aber ich habe da irgendwie 300 GB Bilder, die habe ich jetzt alle in Lightroom. Da kümmert sich Adobe weitgehend drum, die irgendwie hoffentlich zu sichern. Wäre natürlich blöd, wenn die wegfallen, aber zur Not habe ich alle Speicherkarten, bevor ich sie in den Computer einlese, lese ich noch auf so ein 1 Terabyte Laufwerk hier mit SD-Karten-Slot, also da habe ich auch so ein Backup, wo einfach jetzt Datenmüll rumliegt, aber zur Not habe ich sie noch alle, und da zahle ich halt den Zehner im Monat, das sind irgendwie 20 Euro mehr als ich im Prinzip für Lightroom, weil da kam früher auch fast jedes Jahr irgendwie ein bezahltes Update raus.
Wobei du das nicht unbedingt gebraucht hast. Nicht zwingend.
Nee, stimmt schon. Also, Ja, ich kenne jetzt einige. Mein Vater hat zum Beispiel lange Zeit einfach mit Lightroom 6 nur gearbeitet, und das funktioniert da weitgehend auch. Aber wenn halt eine neue Kamera ansteht, dann schaut er halt in die Röhre, weil Lightroom dann natürlich auch die Policy führt, dass neue Modelle dann nicht mehr unterstützt werden. Und wenn es eine Alternative gäbe, wäre ich sofort dabei, weil ich Adobe echt inzwischen nicht mehr zu gut
zähle. Soll's übrigens geben. Also ich bin ja auch so ein bisschen in so Fotoforen und so, obwohl ich jetzt momentan auch genau gar nichts fotografiere.
Du hast doch eine Tochter. Hey, ich glaube, von den 1000 Bildern, die ich...
Aber nicht so, wie ich fotografieren will. Halt irgendwo, klar mache ich Fotos von ihr und ich schaue schon, dass sie schön ausschauen, aber meistens mache ich es halt dann doch mit dem Handy irgendwie. Mache viel so Architektur-Kram, so in Mailand, das war ja mega geil, da einen halben Tag mal komplett alleine rumzuspringen. Sowas meine ich. Da gibt's wohl inzwischen schon, also was die Bearbeitung von die RAW-Bearbeitung betrifft, sehr gute Alternativen.
Nein. Glaub mir. Also ich möchte sie nicht alles.
Ich hab's nicht ausprobiert.
Aber wenn du dich an das Bedienparadigma und an die vor allem an diese Kombination aus DAW, also Digital Asset Management, DRM und der Bearbeitungsfunktion von Lightroom gewöhnt.
Ja, ja.
Mein Vater, wie gesagt, der war lange Zeit auf Lightroom 6, hatte keinen Bock auf ein Abo, hat sich, glaube ich, alle angeschaut, die da draußen rumliegen. Ich habe die Hälfte auch angeschaut, und es ist keiner auch nur, also diese Kombination ist es halt. Also du schmeißt ein Bild auf Lightroom und das kümmert sich halt um die Ablage, das kümmert sich um die Versionierung, das kümmert sich um alles. Du hast ein durchsuchbares Modell. Es gab bei Lightroom 6 ja schon so ein Plugin, wo du so eine KI-Suche drüber jagen hast können und lauter so Geschichten. Und das ist halt schon, das ist schon komplett. Und da kann einfach momentan, also keines, das ich angeschaut habe, mithalten oder zumindest ein ähnliches, komplettes Paket bieten. Ja, egal. Ja. Aber jetzt driften wir ab in die Fotografie-Ecke. Wir können jetzt auch noch eine halbe Stunde über Apple RAW auf dem neuen iPhone 12 reden, aber egal.
Also, Abo-Modelle gut oder schlecht? Martin sagt gut.
Nee, ich sag einfach, also für mich macht es, also in dem, was ich an im Vergleich zu früher für Medien ausgegeben habe, ist es für mich nicht teurer und ich hänge nicht an Besitz. Ich weiß noch, früher war es toll, als man sich die Space Quest Schachtel noch in den Schrank gestellt hat. Das war eine großartige Zeit, aber die ist leider lange vorbei. Ich hänge nicht, also ich habe alle DVDs und Blu-rays und alles, was ich hatte, und ich hatte echt viele, mehrere hundert, alles los, alles nur Ballast. Ich hänge nicht an materiellen Dingen und bin in dem Fall Konsument. Und
Zen-Konsum.
Ich glaube, man muss es halt auch ein bisschen steuern. Also ich meine, dieses Disney Plus, das, wie gesagt, das habe ich jetzt noch mal ein halbes Jahr. Und wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, die kompletten Marvel-Filme noch mal in chronologischer Reihenfolge anzuschauen. Und das war fantastisch. Und ja. Wir sind jetzt gerade bei X-Men. Da kann man davon halten, was man will. Aber ich finde es auch ganz unterhaltsam, doch zum Gehen. Auch das. Und du kannst es halt jetzt für... Gut, ich meine, dann wären es irgendwie 6 € im Monat oder 5 € bei der Telekom, glaube ich. Aber du kannst es halt einfach durchschauen. Also ist halt dann.
Ja, und du musst ja mal sehen. Also ich finde jetzt, also bei uns in unserem Haushalt existiert lineares Fernsehen nicht mehr. Das gibt es einfach nicht mehr. Also wenn nicht jeden Sonntag Football wäre, was das Einzige ist, was überhaupt noch linear geguckt wird, also wenn es das nicht gäbe, würde ich gar nichts an. Also dann läuft es einfach nicht. Und
Stefan, ich glaube, wir haben in Folge 30 oder irgendwo so ganz, ganz früh haben wir über das Thema schon gesprochen. Da war das das erste Mal, glaube ich, wo Amazon Prime nach Deutschland kam. Und da habe ich natürlich alles vorausgesehen und gesagt, wir können uns, glaube ich, davon verabschieden, dass Netflix alles hat, weil das einfach nicht bezahlbar wäre für Netflix. Und ich habe natürlich recht gehabt, weil ich habe ja immer mein Gott.
Und hast du deswegen jetzt die ganze Zeit am Handy gesessen und nachgeschaut?
Ja, ja.
Folge, das
ich habe es aber nicht mehr gefunden, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir es an einem unserer, schon in den frühen Tagen unseres Podcasts irgendwann mal drüber gesprochen haben. Und ich glaube, das wird sich auch weiter fortsetzen, weil jetzt, wo die Verleiher in das Spiel einsteigen, das war bei Musik, glaube ich, was anderes, weil Musik war oder ist immer noch so ein Ding, wo du einfach viel stärker fragmentiert bist und viel weniger in Anführungszeichen, ich weiß, die Musiker mögen es mir jetzt verzeihen, Wert dahinter hast. Also ein Album oder ein so geht's mir. Ich meine, ich kenne da viele, die das vielleicht anders sehen, aber jetzt den Wert von einem Album für einen persönlich ist, glaube ich, nicht so hoch, dass du jetzt für ein Universal Music Abo 5, 6, 10 Euro im Monat zahlen würdest. Wenn du dann sagst, du hast dann, keine Ahnung, ein Album oder zwei Alben, die du dauernd durchhörst, weil die einfach, ich glaube einfach, dass dann der Impuls zu sagen, dann kaufe ich mir das Lied halt bei Amazon Music oder bei iTunes, höher wäre, als jetzt für das Abo zu zahlen. Deswegen funktioniert oder hat auch dieses ganze, diese ganze komische Geschichte von Sony, von Universal, von BMG und wie sie alle heißen, die haben das ja alle probiert und sind dabei da auf die Nase geflogen. Aber in dem Film- und Fernsehthema, da gibt's, glaube ich, einfach so starke ständig neu dazukommende Inhalte über diese neue Serienkultur, die jetzt seit 10, 15 Jahren eigentlich aufkommen ist, weil davor gab's ja eigentlich, waren ja Serien eher so Seifenopern und jetzt mal so Kracher wie Walking Dead, wie Sopranos, die das mehr oder weniger eingeleitet haben, so hochwertige Serien, wo einfach auch so ein bisschen das ganze Genre gedreht hat. Ich meine, du hättest vor 20 Jahren wahrscheinlich einen Kevin Spacey nie dazu bekommen, in der Serie mitzuspielen, weil das ja Fernsehen war.
Jetzt willst du nicht mehr haben.
Ja, aber das waren eben so Dinge, wo einfach so diese Serien hochkommen sind und wo auch diese ständigen neuen Inhalte und die Fortführung von Geschichten und das Ganze, wo einfach den Wert von diesen Streaming-Diensten dann auch ausgemacht hat, dass du einfach sagst, Stimmt. Du musst ja nicht jedes Jahr eine 90-Euro Box kaufen, sondern du zahlst ja das im Monat ab oder sowas.
Stimme ich zu, bis auf einzelne Serien wie Friends zum Beispiel. Also deine Argumentation gerade, also weil die waren ja schon vor 10 Jahren so, also die Sehgewohnheit von Friends-Fans war die Sehgewohnheit, die wir jetzt haben, glaube ich.
Nee, diese Kracher-Serien, ich glaube, das hat sich wirklich gedreht, weil damals war es ja so, dass Stars durch Serien bekannt geworden sind, um dann umzusteigen auf Filme. So wie Jennifer Aniston oder wie sie alle heißen.
So rum meinst du.
Ja, und
nicht Gaststars, sondern
genau.
Leads in Serien. Ja,
genau,
okay.
Genau. Also ich glaube schon, dass sich an der Kultur was gedreht hat und mal die Qualität von Friends, ich bin da nie wirklich warm geworden damit außen vor. Das war halt einfach. Das war von der Qualität war es seichte Unterhaltung. Das hast du nebenzu laufen können.
Ja.
Und also verzeiht mir jetzt diese seicht. Also es war halt einfach keine anspruchsvolle Unterhaltung, wo du wirklich gefesselt eine Stunde davor gesessen bist und irgendwie einen wirklich wegweisenden Aspekt von Filmkunst oder sowas drin gehabt hast.
Ja, das ist, also zwei Sachen dazu. Also erstens finde ich, du hast völlig recht. Wer hätte jetzt vor 20 Jahren gedacht, dass jemand, der in Hollywood-Blockbustern spielt, also wie jetzt Elliot Page, damals noch als Alan Page, spielt Hollywood-Blockbuster und macht jetzt halt auch bei Netflix eine Serie in der Hauptrolle. Das hätte es früher einfach nicht gegeben. Grundsätzlich glaube ich, dass sich das ganze Bild insoweit verändert hat, weil du einfach mit einer Serie Geschichten viel vollständiger erzählen kannst. Und du kannst viel mehr Facetten beleuchten. Deswegen, das macht das insgesamt so spannend. Und bei einem würde ich dir jetzt vielleicht noch so eine Idee mitgeben. Du hast vorhin gesagt, dass das für Filme zu stark fragmentiert ist und zu viele Inhalte gibt, deswegen wird nie einer alles haben.
Musik.
Bei Filmen ist es aber auch so, also ich meine, es war halt vorhin die Idee, Netflix wird nie alles, nicht alles haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass alle, also Netflix und Prime und Disney, die haben einen ganz großen Vorteil. Die sind mittlerweile selber Content Creator.
Ja, ja.
Und Netflix wird die eigenen Serien, weißt du, klar kannst du das von Universal und von keine Ahnung, wie die alle heißen, kannst du das HBO einkaufen. Ja, aber Netflix wird ihre Serien, klar, die gehen mal noch zu ZDF Neo in dieses Nachtprogramm vom deutschen Fernsehen. Ja, das wird passieren, aber das wird in keinem anderen Streaming-Ding angeboten werden. Das ist einfach so. Und es gibt immer noch ein paar weiße Flecken, zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, ob mich das interessiert, aber es gibt immer noch James Bond nicht bei keinem einzigen Streaming-Anbieter. Keinen einzigen, also es gibt die neuen, ein paar neue gibt's, aber die ganzen alten, coolen gibt's alle nicht. Und bin mal gespannt, wann da MGM um die Ecke kommt und sagt, hey, wir wollen auch nochmal hier ein Stück vom Kuchen haben.
Ja, aber und das ist eben das Thema. Und deswegen kann eben Netflix, die haben sich natürlich relativ schnell dann auch gesehen, dass zum einen, gehe mal davon aus, dass einfach das Lizenzmodell nicht trägt, weil da viel zu viel Kosten entstehen, die auch keine Exklusivität bieten. Ich meine, du kannst viele Serien halt einfach auch bei verschiedenen Plattformen anschauen, weil sie einfach kein Exklusiv gekriegt haben oder ein Exklusiv viel zu teuer wäre. Deswegen haben sie ja diese Eigenproduktionen gefahren und umgekehrt eben auch die Studios irgendwann gesehen haben, okay, dieses Lizenzmodell, das bringt zwar Geld, aber im Endeffekt können wir nicht regeln, wie was abgespielt wird im Prinzip. Und die einen kommen quasi von der einen Seite und die anderen kommen von der anderen Seite und die nähern sich jetzt einfach aneinander an.
Aber das ist ja auch krass, also wenn ihr das mal seht mit den Serien. Netflix zum Beispiel hat, gibt ja auch Dinge, die sie dann einfach entweder kaufen. Also die haben ja zum Beispiel jetzt Cobra Kai von YouTube gekauft.
Großartig.
Ja, sehr großartig. Kommt jetzt dann am Ende Januar die neue Staffel. Also ja, wirklich, ja, wirklich, also ein bisschen cheesy so, aber wirklich ganz, ganz cool. da gibt es ja mehrere Beispiele. Lock and Key zum Beispiel, da gab es bereits zwei Piloten, die gedreht wurden, dann aber nie so gepasst haben. Dann haben die den Piloten gekauft und haben dann die Serie draus entwickelt. Und Expanse war ja auch so. Expanse war ja, glaube ich, von Sci-Fi. Mhm. Und das hat dann, Sci-Fi war es dann zu teuer, weil ich glaube, bei den US-Networks und so ist die 100. Folge ist so der Break-Even und ab dann wird's wird's nur noch teuer, weil dann die Schauspieler und alle so richtig viel Asche wollen. Und es ist schon, also da passiert schon echt brutal viel. Und ihr müsst mal, also ich weiß nicht, wie intensiv ihr Netflix-Gucker ihr seid, aber ihr müsst wirklich mal gucken, was für Serien ihr angeguckt habt. Und zwar, also bei mir ist es so, komplett. Und dann kommt immer, ja stimmt, die habe ich auch angeschaut. Ja, und die auch. Und und das macht einfach dieses 8 Folgen, weil es sind ja meistens nur 8, zwischen 8 und 10 Folgen. Das macht einfach schon so, dass man sagt, so, das ist jetzt mal für, keine Ahnung, einen Monat, wo man zusammen so das zweimal die Woche irgendwie die Folge anguckt und zack, dann ist es schon wieder erledigt und dann wartet man ein Jahr, bis die nächste Staffel kommt. Und jetzt muss man überlegen, wenn du das alles kaufen würdest, deswegen finde ich es auch gerechtfertigt. Also ich finde für mich ist es gerechtfertigt.
Ja, nee, ist es auch. Also ja, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass in dem Bereich einfach nicht anders geht. Ich meine, wenn man sieht, was allein diese Game of Thrones Geschichte gekostet hat und wie das referenziert werden muss und du kommst ja nicht ins Kino. Gut, jetzt kommt keine mehr ins Kino, aber
ich bin jetzt auch mal gespannt.
Jetzt kommen die Filme eher auf die Streaming.
Ja, ich meine diese
Tenet.
Ja, Oder Mulan. Hat jemand Mulan gesehen?
Nee, aber der ist jetzt bei Disney seit letzter Woche, vorletzter Woche.
Ja, aber wir haben ihn angeschaut.
Den muss er also, extra zahlen.
Nein, nicht mehr.
Ach, seit nicht zwei mehr. Wochen nicht mehr.
Ah, okay. Also alle, die dafür 21 Euro gezahlt haben, können sich ziemlich in den Arsch beißen. Gut, ich meine, die werden sich eh in den Arsch beißen haben, nachdem sie die 21 Euro gezahlt haben und dann den Film gesehen haben. Aber
hey, Spoiler jetzt hier nicht so. Ich will den schon noch anschauen.
Naja, ich finde ihn nicht gut. Aber genug gespoilert. Nee, ich glaube, wir sind, das wird sich immer weiter fortsetzen. Und man muss da halt auch vielleicht ein bisschen klug agieren. Und wenn einem das halt, wenn man nicht irgendwie 100 Euro im Monat Budget hat für Medien, dann muss man halt einfach mal steuern und sagen, gut, dann abonniere ich halt jetzt mal den Dienst für 2 Monate, schau den weg, was mich interessiert und kündigen dann wieder und schau dann vielleicht mal die nächsten 2 Monate einen anderen Film, einen anderen Dienst weg.
Ist das wirklich realistisch? Also gibt's jetzt, also vermutlich gibt's junge Menschen, die keine Familie haben, die das machen können, aber gibt's jetzt irgendjemand, der sagen kann, also ich gucke jetzt in 2 Monaten mal ganz Netflix weg und dann mache ich wieder 2 Monate Pause und dann mache ich das nächste, weil es ist ja doch, also sind wir mal ehrlich, der komfortmäßig ist es schon echt geil. Ich setze mich auf die Couch, drücke da drauf und dann sag mal, guck mal hier, was hier kommt. Und
nee,
also wisst ihr, ob Netflix uns zuhört, weil ich hätte einen Verbesserungswunsch, unglaublich. Und zwar sage ich das schon seit vielen, vielen Jahren. Wisst ihr, was die mal einführen sollten? Die sollten mal einen Kanal einführen. Einfach, wo du einschaltest und sagst, da läuft jetzt irgendwas. Ich muss nicht irgendwas suchen, sondern da läuft jetzt einfach irgendwas.
Du, das gibt's, das nennt's RTL.
Ja, aber das ist RTL. Nein, aber so, ja, also ohne Werbung, wo einfach irgendwie so eine Playlist kommt und dann kommt jetzt hier irgendwas und du schaust halt, ja, passt. Oder von mir aus auch Genre.
Gab's da nicht eine Ankündigung so von einem halben, dreiviertel Jahr, dass die linear was testen wollen?
Das können sie gerne
tatsächlich
bei mir
sowas in die Richtung?
Weiß ich nicht. Nee, da ist noch vieles im Argen. Also zum Beispiel bei Amazon Prime ist es bei mir ständig so, dass der vergisst, wo ich bei einer Serie war. Also das ist wirklich so.
Das habe ich nicht mehr. Das hatte ich früher ganz oft, jetzt nicht mehr. Und zwar jetzt schon länger nicht mehr. Ich habe zum Beispiel Upload, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war eigentlich ganz gut.
Nee, habe ich noch nicht
gesehen. Und Expense habe ich irgendwann mal, also hat mir ein Kollege draufgebracht und dann habe ich halt mal 3 Staffeln am Stück angeschaut und so. Also das war natürlich ganz gut funktioniert. Das Einzige, was wirklich ein Riesennachteil ist bei Prime, dass jede Staffel für sich steht und dir wird auch, wenn du in der 2. Staffel von Expense zum Beispiel bist, wird dir oben jetzt vorgestellt, jetzt 4. Staffel und Expense und du drückst drauf, wie du das von Netflix gewohnt bist und denkst jetzt geht's los und dann schaust du das so an und dann gehen 15 Minuten und denk mal, das ist schon so lange her, was weiß ich denn alles noch dran? Und dann fällt dir ein, dass du eigentlich irgendwie, das sind ganz andere Personen dabei und dann fällt dir halt ein irgendwie, dass jetzt halt einfach 12 Folgen dazwischen fehlen, weil du halt einfach in der 4. Staffel auf Play gedrückt hast, weil die ja die Staffeln einzeln haben.
Ja, ich meine,
hast du dich selbst gespoilert. Das ist ja.
Ich habe mich selbst gespoilert.
Das macht halt, also ich meine, das ist halt Netflix auch immer nur so ein bisschen so der Goldstandard, was das angeht, weil die können das halt einfach. Disney kann das auch ganz gut, was bei Amazon Prime uns jetzt passiert ist und wo ich Jeff Bezos persönlich böse bin. Wir haben Castle angeschaut. Und zwar die ersten 4 Staffeln sind ja ganz, ganz spaßig, dann quälst dich irgendwie durch 3 Staffeln durch und dann kommst du in die letzte Staffel und dann siehst du das Ende vor dir und dann bist du in der, hast noch 3 Folgen vor dir und dann schaltest Amazon Prime ein und dann sagen die, ja, jetzt wollen wir Geld dafür. Weil es zum 1. Dezember aus dem Free Prime Dingsbums Katalog rausgefallen ist und ich jetzt 3 Folgen Castle, also die letzten 3 Folgen dieser verfluchten Serie, nicht mehr sehen kann oder nur sehen kann, wenn ich sie zahlen würde und da so ein bisschen der Geizhals in mir ist und dass ich jetzt keinen Bock habe, das zu zahlen.
Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja,
Naja.
Aber ich finde da schon
Mutleien.
Aber es, also was mich da eigentlich viel mehr stört, ich würde gerne noch viel mehr, also die schaut alle Serien im O-Ton an, also zumindest wenn sie Englisch sind, wenn sie Spanisch sind oder so, nicht, aber im
kurdischen Original.
Ja, das ist jetzt halt aber die Arte-Variante, oder?
Und es gibt jetzt zum Beispiel so von den Networks in den USA, CBS, All Access und solche Geschichten, und die darfst du nicht mal buchen. Also, und das finde ich irgendwie einfach auch, jetzt ist das irgendwie ein Hersteller, der die Serien selbst produziert und in den USA über den eigenen Streamingdienst anbietet, und du kannst das einfach nicht buchen. Und da muss ich einfach auch sagen, das ist, ich weiß nicht, was die da rechtemäßig irgendwie, warum die das nicht auf die Reihe kriegen. Haben die das an irgendjemand verkauft oder haben die da keinen Bock drauf oder so?
Und in Zweifel,
pass auf. Ja, ich wollte mit meiner Tochter Shrek anschauen. Ihr wisst schon, Ogre und so.
Ja.
Den gibt's jetzt, oder gab's, vielleicht ist jetzt wieder anders, den ersten Teil gab's bei Prime nicht mal mehr zu kaufen, sondern nur in so einem komischen Kanalangebot. Ja, ja. Und das hat mich dann auch extrem genervt. Also er ist nicht auf Disney,
DreamWorks.
Und bei Prime kannst du nicht kaufen, sondern musst so einen komischen Kanal abonnieren. Stört mich.
Ja.
Das möchte ich nicht.
Verstehe auch.
Mit den Schmuddelkindern.
Verstehe auch. Nee, es ist, aber es gibt schon noch viel, viel Inhalte, die leider gar nicht zu uns rüberkommen. Also.
Ja, total.
Deswegen bin ich auch ganz froh manchmal, dass ich das, eben für sowas nochmal hier extra einen Monat bezahlen kann, um mal so eine Serie durchzubingen. Das würde ich dann schon mal machen. Also, das.
Ich habe übrigens im Zuge, als wir alle drei flach lagen auf der Couch, ich habe dann hab dann Despicable Me angeschaut, und das fand die Kleine halt auch total geil, weil diese kleinen Minis und so. Und im Zuge dessen haben wir dann auch noch mal den Minions-Film und dann, genau. Und dann habe ich mir, dann kam mir wieder, wie scheiße der eigentlich ist. Und dann habe ich sie so auf die Couch und dann so, ja, hab irgendwie Wohnzimmer gesaugt währenddessen. Schade eigentlich.
Das ist auch so ein Film, der so viel zerstört hat.
Den hätte die Welt nicht gebraucht. Nein.
Naja. Okay. Haben wir noch Themen?
Das ist langsam. Also, Stefan hat ein Thema. Der wird jetzt bald schlafen gehen.
Der wird jetzt bald schlafen gehen.
Ja, weil er morgen Sarah Frühschicht hat.
Ah, sehr gut, sehr gut. Ich habe ja Urlaub, meine Frau muss arbeiten. Wir werden morgen unseren Tannenbaum schon mal ausbreiten, auf die Terrasse stellen, dass
ja,
das nicht aufhängt.
Ja.
Der Martin hat ja schon einen, der spitzelt schon die ganze Zeit hinter ihm durch.
Wie ist es bei Familie Schmid? Dann bringt das Christkind nicht den Weihnachtsbaum, sondern der wird von der Familie geschmückt und das Christkind bringt die Geschenke, oder?
Ja. Also wir haben die ersten vier Jahre haben man quasi, während der Kleine geschlafen hat, geschmückt am Abend, und dann war es quasi so eine Überraschung am Heiligabend in der Früh, dass der Baum da stand. Gut, die ersten zwei Jahre war es relativ
wurscht.
Drittes, viertes Jahr oder wir drei oder vier war es dann ziemlich cool eigentlich, da hat er sich gefreut. Letztes Jahr haben wir ihn zum ersten Mal selber, also mit ihm geschmückt, das fand er auch ziemlich cool. Und dieses Jahr wollen wir ihn auch wieder mit ihm schmücken, ja. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das mit diesem Christkind noch so anhält. Er äußert erste Zweifel.
Wie alt ist der Bruder?
Sechs.
Ja.
Dass es ja alles eigentlich gar nicht gehen kann. Er hat also.
Und wie ist es mit Corona und kommt das Christkind mit Maske?
Er hat also physikalische Grundbedenken an diesem Konzept.
Ich glaube, ich habe ziemlich lange als Christkind. Ich glaube, länger als dein Sohn.
Er ist schon immer. Also, wir hatten vorgestern haben wir so eine. so eine Tierfahrt eigentlich gemacht. Also, wir haben nicht Tiere überfahren, sondern wir sind durch die Pampa gefahren.
Das Abendessen.
Abendessen jagen im Skoda. Ja, wir sind durch die Gegend gefahren, weil er unbedingt, also seine Freundin hat ihm erzählt, dass sie auf dem Holzplatz, der Opa hat einen Holzplatz, dass er da einen Fuchs gesehen hat. Und dann wollte er unbedingt einen Fuchs sehen. Und dann haben wir ihn abends so um 6:30 nochmal ins Auto packt und sind hier durch die Dörfer gefahren und wir haben leider keinen Fuchs gesehen, aber wir haben immerhin 3 Rehe, einen Hasen und mehrere Katzen natürlich gesehen. Leider keinen Fuchs, aber er war felsenfest davon überzeugt, dass es Christen gesehen hat. Insofern.
Ja, heute ist ja der Stern von Bethlehem, gell? Also ja. Deswegen.
Ach so.
Ah. Ja, heute ist doch die Venus und
Mars sind so nah wie seit 100 Jahren schon nicht mehr oder sowas. Ja. Ja, nee, aber zum Beispiel jetzt bei der Zahnfee, das war so ein Ding, wo er schon dann in der Früh gefragt hat, da habt ihr mir doch jetzt das Geschenk ins Zimmer gelegt, oder? Das war sowas, wo nicht mehr so ganz ankam und er war jetzt schon so ein paar Mal, Papa, wie macht das Christkind eigentlich? Wenn das überall allen Kindern das gibt, dann wir haben nur so den Twist rausgekriegt, dass er das mit dem Weihnachtsmann sich aufteilt.
Ah, ja, ja.
Weil ja viele Geschichten dann einfach über den Weihnachtsmann auch sind und da haben wir so gesagt, ja, die teilen sich das auf, aber irgendwie so, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich sogar das letzte Jahr war, wo das zieht und nächstes Jahr dann halt alles ganz normal ist.
Ich glaube, ich bin draufgekommen, das kommt mir jetzt gerade, ich glaube, ich bin draufgekommen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil, als wir dann bei meinen Eltern Weihnachten gefeiert haben, und mein Onkel normalerweise da war, haben die sich immer gegenseitig bedankt, wenn die Geschenke aufmachen. Und das fand ich irgendwann sehr verwirrend.
So, ja.
Als Tipp. Bei Familie Kopa spielt das Christkind wahrscheinlich keine so große Rolle mehr, oder? Wenn es keine PS5 bringt.
Nee, aber wir haben das eigentlich immer schon so gehandhabt. Bei uns ist Weihnachten ist in der Vorweihnachtszeit, deswegen steht der Baum auch schon immer relativ früh. Also nie so früh wie dieses Jahr, aber da haben wir gesagt, wenn sonst schon draußen kein Weihnachten ist, dann muss man sich so ein bisschen schön machen. Und bei uns ist es eigentlich auch Tradition, also wir haben so die Tradition, dass am 26.12. der Baum fliegt und dann ist Weihnachten beendet.
Sag weg.
Ja, der hart eh schon ganz schön.
Mal dann kommt zu dir auch, das ist wahrscheinlich in der Stadt dann eh vorbei, der Trend mit dem Christbaum loben.
Das gibt's bei uns nicht.
Wo man einfach so vorbeikommt und sich die Hücke voll sauft und dann.
Jetzt darf man es eh nicht mehr. Also bei Corona geht's eh nicht, aber nee, sowas gibt's bei uns tatsächlich nicht. Also wir sind da nicht sehr traditionell. Und das gab's aber, also ganz lustig, das gab's weder bei meinen Eltern noch bei den von meiner Frau. Bei uns war es immer schon so, dass der Weihnachtsbaum zu Hause gemeinsam geschmückt wurde und das meistens irgendwie am dritten Advent oder so und dann stand er da und dann kam halt das Glöckchen, während man aus dem Fenster rausguckt hat und dann gab's Bescherung. Immer noch, also immer erst nach dem Essen, ist ganz schrecklich. Bei uns gab es immer gutes Essen und jetzt stell dir mal vor, alle sitzen da und essen und die Kinder müssen hier.
Wie macht's jetzt dieses Jahr? Weil 9 Uhr Sperrstunde ist halt schon auch.
Wir haben Weihnachten komplett abgesagt. Wir machen während der gesamten Weihnachtstage, wir gehen einmal mit meinen Eltern, also mit meiner Mutter gehen wir mal spazieren und mit meinen Schwiegereltern, die besuchen wir mal im Garten und ansonsten findet Weihnachten dieses Jahr nicht statt.
Okay. Nee, wir sind jetzt quasi in selbst aufgelegter Quarantäne bis Weihnachten. Seit
Schutzwoche.
Ja.
Der König hat gesagt, Schutzwoche muss man einlegen.
Ja. Nee, das werden wir jetzt tun und dann werden wir am Heiligabend mit meinem Vater und mit meinen Schwiegereltern essen. Und die werden wahrscheinlich so um 5 Uhr kommen und dann halt ist die Frage, ob man halt erst isst und dann beschert oder ob man diesmal ausnahmsweise erst beschert und dann isst.
Man kann ja vorher essen.
Ja.
Nein, und du musst dann, das hat mein Onkel perfektioniert, du musst dann das Essen so lange rauszögern, so, dir immer noch was, so einen kleinen Löffel Kartoffelsalat nehmen, um die Kinder zu ärgern, das ist großartig.
Naja, wir werden auch das überleben.
Voraussichtlich.
Sehen wir uns dieses Jahr noch? Oder hören wir uns dieses Jahr noch?
Also.
Stefan, schläfst du wieder ein?
Ja, ich bin am, das muss ich jetzt gucken, ich bin am 27. Bin ich wahrscheinlich in der Audi Arena und
ist dann Underground Rave oder was? Ja.
Michi, das ist das,
die letzten das ist Vorbereitungen auf ist, die Vierschanzentournee an.
Das ist Sport, weißt du? Schon mal gehört? So.
Springen, Skispringen.
Was? Wieso heißt die jetzt Audi Arena?
Ja, weil da die Winter-WM ist, vermute
ich. Was halt Zolt haben.
Das ist Oberstoff, oder?
Ja, ja.
Wie hießen die sonst? Die so in Udo Blatter Arena, oder nein? Wie hieß sie? Klopfer, nein.
Heini Klopfer Schanze.
Heini Klopfer Schanze, genau. Und das ist jetzt die Audi Arena.
ja, also ich glaube, die Heini Klopfer Schanze heißt schon noch Heini Klopfer Schanze.
Nein, das ist doch jetzt, oder? Die haben die doch letztes Jahr irgendwie komplett umgebaut.
Und jetzt darf sie nicht mehr Klopferschanze heißen.
Nein, aber das wäre jetzt viel zu modern. Aber wahrscheinlich heißt sie immer noch so.
Ja. Naja.
Ja. Aber sind wir mal froh, dass es noch keinen Streamingdienst für die Vierschanzentournee gibt.
Läuft es nicht auf Datsen?
Nee, aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, also wie schlimm das jetzt ist. Also ich bin ja ein Vollblutsportler, also passiv habe ich es voll drauf, ich kann alles anschauen, was ich kann alles anschauen, was es gibt, und jetzt ist tatsächlich so meine seichte Sonntagnachmittag-Unterhaltung, dass man ab und zu mal so bei Formel 1 reinguckt hat, gibt's jetzt einfach nicht mehr. Das ist quasi nicht mehr existent. Und das finde ich irgendwie schon.
Aber die gibt's doch noch, oder nicht?
Ja, ja, aber bei Sky und bei RTL halt nicht mehr. Und,
ach ja, stimmt.
Und jetzt ist da halt mal so eine ganze Sportart, die einfach so komplett so wie, ja, gibt's halt nicht mehr.
Ja, aber also, du hast doch gerade uns eine Stunde lang erklärt, dass du für Inhalte gern Geld zahlst und dass das
ja. Ja, also jetzt muss okay, jetzt pass auf. Ja. Aber jetzt pass auf. Die Formel 1, diese neue Gruppe da, die wurden ja mal gekauft vor ein paar Jahren, die haben ja einen eigenen Streamingdienst, wollten die auf die Beine stellen. Ja, ich weiß nicht, ob es den jetzt gibt oder nicht, aber in Deutschland gibt's ihn nicht, weil Sky wohl die Rechte so gekauft hat, dass man mit einem Sky Go, Sky Q oder wie auch immer das jetzt heißt, jetzt das dann eben angucken kann, und deswegen bieten die diesen eigenen Streamingdienst in Deutschland irgendwie nicht an. Und ich hätte mir tatsächlich überlegt, weißt, für, keine Ahnung, wenn du gesagt hast, ich kaufe dir ein Rennwochenende für 5 Euro, hätte ich gesagt, naja, komm, das kannst du schon mal machen, wenn mal eh zu Hause bist, das Wetter irgendwie kacke ist oder so. Das hätte man schon mal machen können. Aber ich werde jetzt sicher nicht Sky abonnieren, um mir Formel 1 anzuschauen.
Ja, also, aber gibt's das nicht im Ticket? Da gibt's doch immer so Sport-Ticket.
Ja, aber da muss ich mir den ganzen Monat nehmen. Gibt's nee, ja keine Einzelveranstaltung. Nee,
doch, da gibt's Tagestickets.
Echt?
Also die Lebensgefährtin von meinem, ja, Sky, scheiße, ich weiß.
Muss man da immer nur die PIN eingeben, jedes Mal, wenn man die Sky-App aufmacht?
Nee, ich glaube, das haben sie im Griff, du musst es bloß nur jedes zweite Mal eingeben.
Ah, dann. Also, es ist ja übrigens nicht so, ich bezahle auch jeden Monat mein Herzensangelegenheit, Eishockey, bezahle ich der Telekom auch jeden Monat 10 Euro. Und zwar auch im Sommer und immer. Und wenn sie mehr wollten, sogar mehr als.
Aber warum der Telekom schaust du dann nicht über, wie heißt es noch gleich hier?
Latzen.
Na. Sprayed gibt's nur bei den Unterklassigen. Also die.
Ja, ich dachte, ach so, ja, du bist ja du lebst ja in einer Stadt, die einen Bundesligisten haben, richtig?
Genau. Und, da bezahle ich auch dafür. Und zwar für die Qualität, die machen. Und das ist übrigens auch ein Grund gewesen, muss man auch mal lobend erwähnen. Also Gott sei Dank, ich hätte es wahrscheinlich sowieso gemacht, aber wo ich zur Telekom komplett gewechselt bin, weil ich gesagt habe, die übertragen Eishockey, das muss man unterstützen.
Kennst du eigentlich Getflix?
Nee.
Netflix ist so ein Dienst, mit dem du ausländische Streaming-Dienste nutzen kannst.
Ja, ich habe ja auch, es gibt ja auch so die diverseste VPN-Lösungen und so.
Aber die funktionieren halt auf Apple TV nicht. Und bei Netflix kannst du im Prinzip, musst du nun in der Fritzbox ein DNS eintragen. Und
ja, das hatte ich früher mal. Ich hatte früher mal so ein VPN, der nur über DNS funktioniert hat. Aber das ist mal alles schon wieder, da habe ich keinen Bock. Irgend so Frickellösung. Dann geht es irgendwas.
Also ihr habt da ja HBO Nordic irgendwie ein Jahr lang abonniert drüber, um
ich erinnere mich.
Jamie Oliver, nein, nicht Jamie Oliver, John Oliver zu sehen.
Das ist auch sehr ähnlich. Ja. Die sind sich sehr ähnlich, diese beiden Briten.
Ja. Nee, das stimmt gar nicht. Das war damals, also John Oliver war quasi so Kollateralnutzen und ich glaube, das war sogar wegen
Game of Thrones.
Game of Thrones, ja, genau.
Ja, ja.
Weil das damals irgendwie nur auf Sky kam und Sky war so grottenschlecht, dass man das einfach nicht machen konnte.
Sky ist immer noch grottenschlecht.
Ja.
Ich bin Sky-Parasit für Bundesliga.
Ja, aber wirklich Sky oder dieses Sky-Ticket?
Ne, das ist jetzt wieder was. Das ist Sky Go dann?
Das ist so unfassbar. Ja,
Sky Go ist doch das Streaming-Zusatz, den man zu seinem normalen Abo mitmachen kann. Und dann darf einer gleichzeitig auf dem Tablet oder irgendwo halt das Streaming anschauen.
Genau. Und auf dem Rechner geht's auch. Und dann habe ich echt. Also
aber nur mit Silverlight, oder?
Das war tatsächlich früher so. Früher ging das wirklich nur mit Silverlight.
Ja, du musst auch jetzt die eine App installieren. Und dann habe ich also wirklich so, eine App? So ja.
In Windows gibt's ja Apps.
Ja, sowas, ein Programm. Und weißt du, wie ein Neandertaler habe ich dann meinen Laptop an meinen zu meinem Fernseher getragen, ein HDMI-Kabel angeschlossen und dann das Display gespiegelt, dass ich das am Fernseher anschauen kann. Weil das geht sonst nicht.
Die Go-App auf dem Fernseher installiert?
Die gibt's nicht.
Ach so.
Nee, also wenn du, ich könnte ja nochmal hier mein...
Chromecast wäre eine Möglichkeit gewesen.
Ja, jetzt wollte ich gerade noch was dazu sagen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe ja ein
Stadia... Auch ganz
hey Jungs, ganz wir sind jetzt bei 2 Stunden 23.
Ja, ja. Ich schon lange keiner mehr zu.
Teams darf während ich Bundesliga schaue, nicht offen sein. Das beendet, das wird dann wird eine Fehlermeldung in diesem Programm angezeigt, in weil Teams? Du ja nein in der Sky App oder in dem Sky Ding, weil du ja deinen Bildschirm freigeben könntest an deine Spätzle da draußen.
Das ist ja so ähnlich wie Netflix die Airplay unterdrücken.
Also ich habe auf jeden Fall so ein Stadia Chromecast Ultra und bin von völlig falschen Voraussetzungen ausgedacht. Ich habe gedacht, das ist was irgendwas Cooles, wo man eine Netflix-App drauf machen kann und vielleicht sowas wie Apple TV ist und habe eine Stunde lang verzweifelt eine Fernbedienung oder irgendwas gesucht, mit dem ich das Ding steuern kann, um dann festzustellen, man kann da gar nichts steuern. Also das ist wirklich ein echt ziemlich dummes Stück Hardware. Also eigentlich verbraucht es nur einen HDMI-Platz umsonst.
Ja, aber kannst du nicht von deinem Smartphone aus dem Chrome-Browser dann was draufschmeißen?
Aber wieso sollte ich das machen, wenn ich dafür doch Airplay habe? Airplay ist quasi das Chromecast Ultra in gut.
Ja, für Leute, die keinen Airplay haben, wie mich zum Beispiel.
Ja, aber da gibt's doch auch, dann würde ich doch lieber so ein Fire TV oder irgend sowas machen. Also
ja, hab ich ja. Ja, klar.
Ja, also das, ich verstehe nur einfach nicht, was das eigentlich sein soll. Also
okay, kommen wir zum zweiten Thema dieses Abends. Nein.
Also, wir wollten doch noch mal über Smart Home sprechen, oder? Wir könnten es jetzt so ein... kennt ihr noch diesen Running Gag, wo, wie heißt er, der Jimmy Kimmel immer am Ende jeder Sendung gesagt hat, und eigentlich hätten wir noch Matt Damon als Gast da, aber leider haben wir keine Zeit mehr.
Ich glaube, Matt Damon würde diesen Podcast gut tun.
Der kam ja dann noch. Tatsächlich irgendwann mal. Also irgendwann noch. Stand er dann echt mal da vor der Tür bei den.
Also, war das Kimmel? War das nicht John Oliver auch so ein Gag mit Jim? Das war doch irgendwie, weiß gar nicht.
Ja, also Jimmy Kimmel hat doch auch mit Sarah Silverman dieses ja, fucking Matt Damon. Ja, ja. Genau, das war alles so.
Ali, bei John Oliver warst du mit Janice from Accounting. Because she doesn't give a shit. Okay. Ich würde sagen,
in diesem Sinne
wünschen wir euch da draußen. Ich gehe mal davon aus, dass wir es vor Weihnachten nicht schaffen, eine neue Folge.
Wahrscheinlich.
Vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche noch, eine neue Episode. Dann wäre es nämlich die 91 und das ist ja quasi
eins
mehr nach 90. Wir können ja ganz viele andere Podcasts so Number Facts irgendwie voranstellen. Irgendwie 91 wie der Super Vakuumierer 91 von Gastrobak.
Oder wenn du uns sagst Gastrobak dafür bezahlt, ja, gerne. Ja.
Gut, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr besser. Alles, was nach 0.30 Uhr passiert, kann nur schlechter werden. Wir wünschen euch da draußen eine frohe Weihnachtszeit. Schöne Festtage. Lasst es Christkind gut kommen. Genau, lasst Haltet euch nicht Abstand. Zu irgendwelchen Experimenten hinreißen. Das Virus ist real. Und bleibt gesund. Und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Martin, vielen Dank nochmal.
Sehr gerne,
dass jederzeit du da wieder. Warst. Wir werden dich fest einplanen künftig.
Ja. Und das haben wir im Team-Meeting beschlossen.
Okay.
Habt ihr beschlossen in den 20 Minuten, wo ich versucht habe, mein komisches Reaper zu reparieren, oder? Okay, in diesem Sinne,
also, mach's gut, ciao.
Bis zum nächsten Mal.